And it goes a little something like this.
It goes a little something like this.
A little something like this.
And it goes a little something like this.
A Little Something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr und Jan Wien.
Der Teetrinker-Podcast, Folge 16. Was gelogen ist. A Little Something. Kotaro Dürr, mein Name. Das hier an meiner Seite. Weit, weit weg. Wie du so schön gesagt hast einst, im digitalen Äther. ist Jan Wehn, meine Damen und
Hallo.
Herren.
Hallo, ich grüße dich, Kotaro, und ich grüße auch unsere lieben Zuhörer, die sich diesen Podcast anhören und nicht da draußen sind.
Ihr seid immer ganz tief drin, Minimum in unserem Herzen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für die Reaktion auf die letzte Folge. Da ist eine Menge gekommen. Wir haben über Musikabspielgeräte und die Entwicklung derer geredet, von soweit, wie wir eben zurückdenken konnten, bis heute. Also von der Kassette hin bis zum Streamen von Musik über bald eine kommende neue Apple-Uhr auf die Bluetooth-Kopfhörer. Und wie krass das geworden ist bei den Leuten, hat sich gezeigt bei einigen Reaktionen, die ich lustig fand. Also ich glaube, es war auch Timur, der gesagt hat, hey, so als Ü30, der nicht mehr rafft, was der eine oder andere Künstler überhaupt von mir will, fand ich das sehr, sehr schön und einen nostalgischen Blick nach hinten.
Ja, was ich auch sehr interessant fand, war, dass so viele Leute auf diese Erwähnung der Minidisc so abgegangen sind.
Echt? Ja, ja, Gott, ja.
Irgendwie schon, oder? Also das scheint bei den Leuten doch irgendwie nachhaltig, sie nachhaltig beeinflusst zu haben.
Ja, auf schönere oder schlimmere Art und Weisen, aber das fand ich sehr, sehr cool. Auch in der Autokino-Gruppe bei Facebook, da hat auch einer geschrieben, dass er im Schlaf quasi alle Songtitel einprogrammieren konnte, nur mittels des fucking Jog-Dials. Und es hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Übrigens schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an die Autokino-Gruppe und auch an diverse User auf Twitter, die mich auf den Super Nintendo Classic Mini hingewiesen haben. Ich meine, am Ende des Tages warst du's, Kotaro, der mir den Link geschickt hat aus der Autokino-Gruppe, aber wenn die es nicht da reingepostet hätten, dann hättest du mir das nicht schicken können. Ich bin, also jetzt noch nicht an dieser Stelle, aber ich hoffe, nächste Woche um diese Zeit bin ich stolzer Besitzer von dieser Konsole.
Oh, über Amazon Frankreich, ne?
Richtig. Ich bin noch ein bisschen gespannt. Ich kontrolliere jeden Tag auch, ob es schon losgeschickt wurde. Bis jetzt noch nicht, aber ich bin guter Dinge. Dann werde ich nie wieder von mir hören, weil dieser Podcast ab dann Geschichte sein wird und ich nur noch vor dem Fernseher sitze, um zu zocken.
Dass es genau das Lüge ist und beides geht, hörst du an meinem Beispiel. Willkommen in meinem Leben.
Ach, gut, aber wie geht's dir?
Gut, tatsächlich, wenn wir gerade bei Videospiele sind, Destiny 2 hat große Teile meines Lebens eingenommen. Meine Freundin nickt wissend und vielleicht auch ein bisschen genervt, aber wohlwollend. Und ich versuche es auch entsprechend mit Haushaltsdingen in Einklang zu bringen und arbeite als Radiomoderator nebenbei. Das funktioniert einigermaßen. Ich wurde auch weggezogen davon. Vielleicht war es auch gut so, dass das Wochenende nicht bei uns in Köln stattgefunden hat, sondern im Südwesten in Wolblinge, wo wir zum gemeinsamen 90. der Großeltern waren, meiner Freundin. Und das war ein besonderes Erlebnis für mich. Ich bin ja in so einer Dreierkonstellation aufgewachsen, nämlich Vater, Mutter, Kind und wenig Verwandte drumherum. Nur Freunde, aber wenig Verwandte. Und dann auf so ein Familienfest zu gehen, ne? Weil so riesen Patchwork-Ding und aus allen Ecken Deutschlands kommen die her. Hast du auch so eine große Familie, Jan? Wie ist es bei dir?
Ja, schon. Weil mütterlicherseits ist es so, dass meine Mutter, glaube ich, 3 Geschwister hat. Und da sind einige Kinder auch bei entstanden, die wiederum jetzt auch teilweise schon Kinder haben. Also wenn du mich jetzt vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich noch gesagt nein. Aber mittlerweile muss man sagen, doch schon. Doch, auf jeden Fall.
Das ist dann auch so ein Riesen-Happening, dann trifft man sich einmal, zweimal pro Jahr und sieht dann irgendwie lauter Gesichter und, ach ja, hat jetzt Kinder, ah ja, hat einen Job jetzt doch noch gefunden, ah ja, okay, hat sich geschieden.
Ja,
okay.
Ja, also einmal im Jahr treffen, meistens um Weihnachten rum, aber diese Infos werden natürlich vorher schon ausgetauscht, weil wir einen Familienchat haben und da sind sehr, sehr viele von diesen Leuten auch mit drin, deswegen ist man eigentlich die meiste Zeit immer up to date und weiß sogar, wer gerade wo im Urlaub ist, ja.
Also für mich, ich finde das, wie gesagt, faszinierend. Ich bin damit überhaupt nicht aufgewachsen und auch nicht mit so Situationen, wo man sagen konnte, okay, das war der alte Opa oder Großonkel, der dann immer irgendwie nach 2 Schnaps angefangen hat, irgendwie von Autobahnen und deren Erbauern zu reden und so. Das ist, sowas habe ich nie mitbekommen.
So, okay, nee, so groß ist es bei uns auch nicht, das muss ich auch sagen. Also es ist okay, schon noch überschaubar auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe kein Familientreffen hinter mir. Ich war auch lange nicht im Urlaub. Ich habe nur renoviert am Wochenende. Ah. Ist aber auch schön, weil es so eine komplett hirnlose Arbeit ist, Tapete von einer Wand zu kratzen, um danach neue drauf zu kleben und das Ganze hinterher noch mit Farbe zu überstreichen. Mehrfach übrigens. Es ist also langweilig, ich will es gar nicht, es ist einfach, es ist hirnlos und deswegen so gut.
Geil.
Weil ich nämlich nicht darüber nachdenken muss, wie ich ein Wort an das andere setze, damit daraus ein möglichst verständlicher Satz guckt, da geht's schon los. Ist mir gerade entfallen, was ich sagen wollte.
Du bist noch im Tooltime-Modus, sehr schön.
Ach ja, richtig, Tooltime. Es war wirklich eine sehr, sehr gute Sendung. Hör mal, wer da hämmert. Eine der wenigen Serien, von der ich behaupten würde, dass ich fast alle Folgen gesehen habe.
Hm. Und die dich jetzt inspiriert hat, das Heft des Handelns selber in die Hand zu nehmen und deine halbe Wohnung nochmal neu zu machen, oder das ganze Haus. Oder wie groß ist das?
Das ganze Haus. Nein, nur die Wohnung. Aber es ist auch was geil. Das muss ich wirklich sagen, ich habe früher immer davon geträumt, irgendwann mal mit farbbesprenkelter Hose kurz vor Ladenschluss im Baumarkt zu stehen, noch irgendwelches wichtiges Gerät zu kaufen. Und das habe ich mir jetzt schon diese Woche mehrfach erfüllt, diesen Traum.
Wie ein echter ist dann so, man steht Mann!
Ja, wie ein echter Handwerker. und dann steht dann da in diesem Baumarkt, dann trifft man eben Menschen, die genauso aussehen wie man selbst, die genauso genervt sind wie man selbst, die aber auch alle irgendwie genauso wie man selbst auch einen Plan haben oder irgendwie etwas schaffen wollen, irgendwas zu Ende kriegen wollen, etwas erschaffen wollen. Und das eint einen total mit diesen Leuten, auch wenn man kein Wort miteinander wechselt.
Also man mag ja Werbung grundsätzlich eher nicht so, aber sie haben schon einen Nerv getroffen, diese Nummer mit mach's zu deinem Projekt oder diese Scheiße von wegen, es ist dein Haus, du bist der König deiner Welt, mach sie.
Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich gerade. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das motiviert hat, selbst Handwerker zu werden. Ich bin auch noch weit davon entfernt, ein guter Handwerker zu werden, weil sicherlich auch die ein oder andere Tapetenbahn nicht ganz gerade an die Wand gepappt wurde. Aber es wird. Ich werde. Und wenn ich hier fertig bin, dann werde ich auch mir meine Schleifmaschine schnappen und draußen noch eine Bank von im Farbanstrich befreien.
Bäume schleifen. Einfach so. Ich habe diese Schleifmaschine und ich werde sie benutzen.
Das Problem ist ja, dass die elektrisch angetrieben ist und dementsprechend gar nicht bis zum nächsten Baum reicht.
Ab zum Baumarkt, Verlängerungskabel. Was ist los bei dir?
Hast du auch wieder recht.
Hast du viel Musik gehört beim Schleifen oder beim Reißen und beim Tapezieren?
Ja, und zwar immer nur ein einziges Album.
Wer ist denn?
Nämlich Eros von Rin. Ich muss wirklich sagen, ich kann dieses Album wirklich bis auf die letzte Sekunde mittlerweile auswendig. Und es wird und wird nicht langweilig. Es ist wirklich ein extrem gutes Album. Und ich muss jetzt auch nochmal hier eine kleine Nachklapp liefern, so sagt man das doch, glaube ich, im Moderatoren-Fachjargon. Und zwar, ich finde es wirklich beeindruckend, wie diese 14 Songs eine sehr, oder in ihrer Banalität, in ihrer Schludrigkeit, in ihrer Repetitivität auch, ja, weil es wird ja wirklich auf fast jedem Song in gewisser Art und Weise das Gleiche erzählt, teilweise sogar Wort für Wort. Und wie das alles zusammen es schafft, einfach eine Realität so real abzubilden, wie Rapper das in den letzten 10 Jahren nicht geschafft haben. Weil es so ungekünstelt wirkt. Es ist einfach nur, er erzählt wirklich nur das, was bei ihm passiert. Wenn sich's reimt, ist cool. Wenn nicht, ist auch egal. Wenn er das nochmal wieder erzählt, ist es auch egal. Und dann außerdem auch noch, wie er quasi beginnt, du hast das in der Folge, in der wir über das Album gesprochen haben, ja schon angedeutet, wie es damit beginnt, dass er quasi gebrochen worden ist von einer Frau. Beziehungsweise ich glaube sogar, dass er in dem Intro gar nicht von einer Frau, sondern von Liebe an sich spricht. So, du hast mir alles genommen. Ich glaube eher, dass er quasi all sein Vertrauen in die Liebe gesetzt hat, enttäuscht worden ist und quasi am Boden ist, ja. Und dann durchlebt er eben, ohne dass es jetzt ein richtiges Konzeptalbum ist wie von einem Kendrick oder so, durchlebt er quasi eben seinen Alltag, trifft auf Frauen, hat was mit denen, dann entfernt man sich wieder voneinander und ganz am Schluss in diesem Aretha Franklin Freestyle, da findet er wieder eine, von der er sagt, komm und lauf mit mir und lauf mit meinen Jungs. Also da passiert dann auf einmal sowas, da wird ein Mensch, mit dem man gerne zusammen sein will, nicht nur, da findet nicht nur eine Vereinigung für eine Nacht statt, sondern da wird gesagt, so komm, wir verbringen auch mal ein bisschen Zeit, ich stell dir meine Freunde vor und da wird wieder Hoffnung geschöpft, was die Liebe angeht. Und
da wird jemand wieder in den Circle gelassen, ne?
Ja.
Das ist ja witzig. weil der davor also, so heilig war, dass er immer gesagt hat, auch bei Bros in den Singles, ja, also grob gesagt, scheiß auf die Hose, ich hab meine Jungs hier.
Jo, absolut. Und vielleicht überinterpretiere ich das jetzt auch, weil ich es halt wirklich exzessiv gehört habe zuletzt, aber also wirklich, gutes Album. Ganz, ganz, ganz gutes Album.
Das ist doch was Schönes, wenn man sich so in eine Platte reinhört. Das ist ja auch bei uns beiden jetzt so ein Ding, ne? Wir müssen zu jeder Folge so und so einen Haufen Platten hören. Und da kann sowas überhaupt gar nicht groß stattfinden, dass man auf Dauer sich einnudelt in so eine Platte. Außer man hat so irgendwie zwei Wochen Zeit und ignoriert den ganzen anderen Rest, ne?
Das ist wirklich wahr. Das habe ich selten gehabt in letzter Zeit, ein Album so exzessiv zu hören und dann eben das auch so analysieren zu können. Es kommt einfach viel zu viel raus, Kotaro.
Ja, 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 ja. Du hättest auch, Apple Music oder Spotify anmachen und lustig Playlisten abnudeln lassen hätten können, ohne groß zu wissen, was da jetzt gerade kommt. Aber es passt gerade in die Situation.
Hätte ich auch machen können, ja. Oder ich hätte unsere Playlist zum Beispiel anmachen können.
Stimmt. Stimmt.
Ja, richtig, weil wir machen das ja auch, also im Grunde machen wir das ja auch so. Wir hören eben diese ganze Musik und fungieren sozusagen dann als ein Filter, der für die Hörer von unserem Podcast das alles so ein bisschen konsumierbar und erlebbarer macht. Wir sortieren quasi vorher aus, erstmal, welche Alben finden wir gut, von welchen Alben denken wir, dass es wert ist, darüber gesprochen zu werden und von denen es auch wert ist, von den Leuten, die unseren Podcast hören, gehört zu werden. Und
welche finden und wir geil selber auch.
Kommt genau, welche finden wir auch geil selber und dann wählen wir eben aus, welche von den Songs ihr euch anhören könnt, falls ihr Bock auf das Album habt, indem wir immer so 2-3 Songs pro Album eben in die Playliste reinziehen.
Ja. Wobei das ja sehr chronologisch passiert bei uns. Wir hören uns an, wie ist der Podcast gelaufen, okay, der Song kam irgendwie so hintereinander. Das hat dann wenig wirklich mit Kuratierung zu tun, das ist mehr so ein Überblick, was bei uns in der Sendung passiert ist. Und quasi mehr zu sehen als eine Art, ja, eben Beiwerk, als eine Art begleitendes Material zum Podcast. Das ist unsere Playlist.
Das ist unsere Playlist. Das ist auch ja quasi eine klassische Playlist in dem Sinne, wie man sie vielleicht von früher in Anführungsstrichen noch kennt. Aber Playlisten sind heutzutage ja auch irgendwie noch was ganz anderes geworden. Die sind ein Soundtrack für Tageszeiten und Tätigkeiten geworden, die sind aber auch ein Promo-Tool geworden und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen.
Playlisten, gerade bei Streaming, genau dann, wenn du eine Playliste abonnierst und sie dann weiterverfolgst, merkst du ja, da ändert sich häufig auch mal was, da werden Songs verschoben, da verschwinden Songs aus der Playliste heraus und genau das machen Menschen häufig genug jetzt. Es gibt auch Playlisten, die automatisiert ablaufen, zum Beispiel dieser Wochenmix, den man bei Spotify kriegt oder bei Apple Music gibt es was Ähnliches, glaube ich auch, der ist ja automatisiert. Aber
genau,
sitzen
aber der funktioniert ja nicht so gut, oder? Also ich meine, hörst du dir deinen manchmal an?
Es funktioniert überraschend gut, finde ich. Also
findest
häufig,
du? Also ja.
Ich finde, häufig genug habe ich tatsächlich Songs daraus gefunden, die Künstler daraus habe ich dann im Zweifel nicht groß weiterverfolgt, aber die Songs sind dann irgendwie geblieben und ich habe durchaus schöne Sachen dabei entdeckt. Diese Algorithmen funktionieren für mich gesehen schon ganz gut.
Okay,
aber es ist,
bei mir ist, also ja, also teilweise funktionieren sie schon, aber vielleicht ist mein Musikgeschmack auch einfach oder meine Stimmung auch so unterschiedlich, dass man das nicht so verallgemeinern kann und dann bricht es manchmal so aus, weißt du? Also dann habe ich halt quasi, ich habe so eine Phase, da höre ich in der einen Woche höre ich nur Rap, sagen wir jetzt einfach mal. Und dann mache ich diesen Mix an und dann kommt da Rap, aber dann habe ich irgendwie einen Tag lang auch mal 3 Gitarrenalben gehört. Ja. Dann bricht das so aus. Und deswegen höre ich diesen Mix der Woche nicht so gerne, muss ich sagen.
Ich weiß genau, was du meinst. Häufig genug ist es ja jetzt bei uns beiden noch so, wenn wir jetzt uns vorbereiten und dann läuft alles über Spotify und dann ist der Eindruck, der dann geblieben ist, eben der, dass wir viele verschiedene Alben gehört haben. Oder wenn irgendwie nur 4, 5 geile Alben aus dem Rap-Bereich rausgekommen sind und einen Monat oder 3 Wochen später hörst du diesen automatisierten Mix und dann ist hauptsächlich nur Hip-Hop drin, aber mittlerweile ist man im Kopf schon in einem ganz anderen Film gelandet. Dann funktioniert das nicht.
Ja, und deswegen ist auch, also ich war immer so total gespannt darauf, wie diese Mix der Woche-Funktion so funktionieren wird, weil mich hat halt immer gestört, wenn ich zum Beispiel bei YouTube irgendwie anklicke, alle nicht alle wiedergeben, sondern wenn man quasi nach, oder auch bei Soundcloud geht es ja genauso, oder auch bei Spotify oder anderen Streaming-Services, dass man quasi eben basierend auf einem Song ein Radio anmacht. Dann kommen ja Songs, die von ähnlichen Interpreten eben kommen, die auch ähnlich klingen und so weiter und so fort. Aber mir war das halt alles nie passgenau. Ich habe mir irgendwie immer gewünscht, dass ich einen Song höre und sage, ach, der Song gefällt mir gut, ich möchte jetzt nur Songs hören, die so ähnlich klingen, und das Programm bzw. der Algorithmus eben erkennt, wie welcher Song das ist, was ich daran mag, und mir dementsprechend nur ähnliche Songs raussucht. Aber es funktioniert halt leider nicht so richtig. Und ich habe mal tatsächlich für Wired Germany habe ich mal einen Artikel geschrieben darüber, wie das vonstatten geht mit diesen Algorithmen, wie quasi herausgesucht wird, welches Song welchem ähnlich ist. Leute, die den Song gehört haben, haben auch den Song gehört, also passen die beiden Songs zusammen. Und damals hat mir jemand auch erklärt, dass die Idee von vielen Streaming-Services natürlich nicht einfach nur ist, Musik anzubieten und ein möglichst großes Archiv an Alben, Singles und so weiter eben anzuhäufen, sondern im besten Fall wollen sie ja am Ende des Tages ja den Job eines Radiosenders übernehmen, der dich musikalisch durch den Tag begleitet. Und zwar nicht eine komplette Gesellschaftsschicht, sondern ganz individuell dich, der du vielleicht um eine andere Uhrzeit aufstehst als ich, der anderen Sport macht, der generell eine andere Art von Job ausübt, der jeden Tag um 16 Uhr ins Café geht oder so. Also die Idee eben quasi eines ununterbrochenen Musikstreams, der dich und deine musikalischen Bedürfnisse befriedigt, ist aber leider bis heute noch nicht Wirklichkeit geworden. Das heißt, man muss jetzt immer noch irgendwie auf die Expertise von Menschen mit gutem Musikgeschmack setzen. Und das ist das, was die Streaming-Dienste eben mit ihren kuratierten Playlisten tun.
Das klang jetzt gerade teilweise so, ja, man muss leider noch auf Menschen achten. Und man muss leider immer noch auf Menschen hören. Ach, ja. Mist.
Oh, Mensch, meine Güte.
Wie schön, meine Herren, ist es das, dass der, mal ganz platt gesagt, der Typ, der professionell Mixtapes gebrannt hat damals oder irgendwann für andere, zum Beispiel für Labels Musik ausgesucht hat, jetzt der Typ ist, der bestimmen kann, was Millionen von Leuten hören. Das sind die Playlist-Kuratoren bei Apple Music, bei Spotify, bei Deezer, bei Google Play Music. Das sind real existierende Traumjobs. Also für mich wäre das so ein Traumjob tatsächlich. Da zu sitzen und den ganzen Tag Playlisten bespielen zu können mit Sachen, von denen ich denke, dass es geil ist. Und das ist ein real existierender Job.
Wow. Soll ich mal was sagen, Kotaro?
Was?
Ich habe das schon mal gemacht.
Du Penner! geh doch!
Und was? Ich habe schon mal für eins. Das sage ich nicht, weil ich habe damals ein NDA unterschrieben, also eine Verschwiegenheitsklausel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da jetzt drüber reden darf in dem Sinne, aber ich habe mal für einen großen Streaming-Anbieter Playlisten zusammengestellt. Allerdings Crazy. Waren das dann eben nicht die Playlisten, über die wir jetzt gleich reden werden, sondern das war sozusagen eben Diskografie begleitend. Da hat man eben ein Profil für einen Künstler und dann bietet man eben, was diesen Künstler anbetrifft, verschiedene Playlisten an. Zum Beispiel eben einfach einen Querschnitt durch seine komplette Diskografie oder eben vielleicht einen Querschnitt durch die letzten 5 Alben oder solche Sachen eben. Es war eben sehr künstlerbezogen und es waren dementsprechend auch starre Playlisten, die nicht tagtäglich oder wöchentlich erweitert werden.
Verstehe.
Aber ja, das habe ich eine Zeit lang mal gemacht.
Das ist ja schon.
Und zwar wirklich ganz cool, ne? Weil du hörst halt Musik und überlegst halt, okay, alles klar, den Song habe ich schon drin, welcher könnte jetzt dazu passen oder will ich es lieber chronologisch aufbauen? Das hat schon Spaß gemacht.
Musik kuratieren, quasi ohne Text oder ohne Skript, quasi wie so ein klassischer Radio-DJ, der eine Playlist irgendwie erstellt und 2 Stunden lang seine Lieblingsmusik im Radio spielt, was es nur noch sehr, sehr selten gibt, so gesehen. Christiane Falk bei Radio 1 mittlerweile kann das. Der gute Klaus 4 hat seine Sendung Sonntagabends, die genau nach dem Schema funktioniert. Selber Musik aussuchen, den Leuten präsentieren und was darüber erzählen. Und das halt geht in heruntergeschrumpfter Form mittlerweile auch als gut bezahlter Job bei Spotify, bei Apple Music. Leute, die bestimmen über die Hörgewohnheiten von anderen anhand derer Präferenzen und die dann aussuchen können, okay, der und der Song, den packen wir jetzt da auf die Playlist.
Mhm. Und das machen eben Leute, die, du hast gerade eben schon mal erwähnt, auf diese oder jene Art und Weise schon vorher im Musikgeschäft oft tätig waren. Also Menschen, die sich eben in ihrer Craft sehr gut auskennen, sage ich jetzt mal dumm gesagt. Musikjournalisten oder Menschen, die vorher bei Labels gearbeitet haben, die erstellen eben Playlisten. Zum Teil eben auch für einzelne Künstler oder für bestimmte Genres. Ihr kennt es ja auch, wenn ihr so einen Streamingdienst öffnet, dann gibt es irgendwie morgens früh, gibt es dann eben Playlisten, die euch mit Kaffeehausmusik beschallen. Oder zum Abend hin gibt es eben Sachen, die euch auch am Wochenende vielleicht das Vortrinken ein bisschen versüßen oder wie auch immer. Aber das sind eben eher so Sachen, die auf eine bestimmte Stimmung oder bestimmte Tageszeit oder so hin abzielen, wovon es sehr, sehr viele gibt. Das ist vielleicht das, was begleitend zu dem passiert, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass quasi der Soundtrack für den Tag sozusagen eben bereitgestellt wird. Was es aber eben auch gibt, sind Playlisten, die kuratiert werden, die vielleicht eher als so eine Art, mir kam so der Gedanke, wie so eine Art Musikblog ohne Text funktionieren, die sozusagen eben täglich oder wöchentlich neue Songs präsentieren, die gerade angesagt sind oder die vielleicht im Kommen sind. Mhm. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel diese Rap Caviar Playlist. Mhm. Ich glaube, es ist die meist abonnierte Playlist bei Spotify, oder Kotaro?
Ich glaube, eine gibt es noch, die drüber ist.
Ja, aber das stimmt, genau, sorry.
Es gab die Today's Top Hits. Today's Top Hits ist Nummer 1, aber gleich dahinter ist Rap Caviar mit im Moment knapp 8 Millionen Followern, also 7.823.000.
Ja, und da ist quasi alles drauf, was in Sachen US-Rap gerade angesagt ist.
Hm. Gerade aktuell übrigens Post Malone mit Rockstar.
Jo, und da bin ich übrigens sehr gespannt auf das Album, weil das letzte hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Das fand ich wirklich ein sehr, sehr gutes Album. Ich bin sehr gespannt, was der da so abliefern wird. Genau, aber da ist gerade Post Malone eben auf der 1. Und wenn du so viele Millionen Follower hast, dann bedeutet das auch, wenn jemand diese Playlist anklickt, hört er die im besten Fall natürlich von oben nach unten. Und dieser Song, der da oben an der Spitze ist, der wird natürlich extrem oft angeklickt und hat dementsprechend große Chancen darauf, ein Hit zu werden. Krass. Und wenn du eben in dieser Playlist bist, dann die Chancen, dass dein Song 50% bis sogar 100% öfter gespielt wird als vorher, sind definitiv gegeben. Und es gibt natürlich auch ganze Songs, die quasi durch ein Placement in so einer Playlist erfolgreich geworden sind. Wenn man jetzt von dieser Rap-Caviar-Liste ausgeht, zum Beispiel Lil Uzi Vert mit XO Tour Life 3, also basierend, ich würde mal sagen, ein Großteil seines Erfolges basiert definitiv auf diesem Song. Oder es gibt zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, Lord auch, oder?
Lord mit Royals, ja. Lord mit Royals wurde berühmt großenteils durch Platzierung auf Playlisten bei Streaming-Anbietern, bei Spotify zum Beispiel. Und dadurch, Radiosender schauen ja darauf, was auch groß gestreamt wird. Was entweder bei Spotify, bei Apple Music, teilweise auch bei Shazam passiert. Welcher Song in welchen Teilen der Welt zum Beispiel Shazamt wird. Aber größtenteils natürlich werden dann auch die Zahlen angeguckt, wie häufig wird ein Song gestreamt. Die Gründe dahinter können andere sein. Aber erstmal steht, ein Haufen Menschen haben dieses Lied gehört. Und das ist natürlich schon mal ein Punkt, an dem man sagt, ja, ist interessant. Hm. Weil letztendlich, wer ins Radio kommen will, hat ein paar Kriterien zu erfüllen, zumindest im Tagesprogramm. Man weiß ja, jeder weiß, wie Radio tagsüber klingt. Und große Ausreißer leisten sich die wenigsten, was das angeht. Das heißt, wenn plötzlich über Streamingdienst so ein Hit erstmal Aufmerksamkeit kriegt, dann ist das natürlich ein Grund für Radiosender, sich damit zu beschäftigen. Ob sie ihn dann auf die Playlist nehmen oder nicht, ist eine andere Sache.
Na ja, klar, das stimmt.
Genau. Aber Lord hat es gepasst, weil sie war ja mit einem Riesenhit einfach da.
Ja. Ja. Richtig. Ich finde es auch sehr interessant, weil natürlich gucken nicht nur zum Beispiel Radiosender auf die Playlisten, sondern die Playlisten-Kuratoren gucken ja selber auf ihre Playlisten auch. Die legen die ja nicht nur an und sagen dann, okay, alles klar, sondern die analysieren auch. Die analysieren eben, wie oft ein Song, wenn er in diese Playlist seinen Weg gefunden hat, gespielt wird. Die gucken auch, wie lange er gespielt wird. Wird er komplett durchgezogen? Skippen die Leute nach einer Minute? Oder skippen die Leute den Song sogar komplett? Das bedeutet natürlich dann wiederum, dass der Song langsam aber stetig aus der Liste rauswandert oder vielleicht sogar direkt komplett gekickt wird. Also es ist halt so ein Mischmasch aus eigenem Geschmack, auch aus ein bisschen Intuition durch die Erfahrung, die diese Leute haben, dass sie sagen, okay, ich habe gemerkt, der Song hat die Möglichkeit, groß zu werden, also gebe ich ihm jetzt mal diese Plattform und lasse ihn sozusagen scheinen. Und es ist aber auch einfach ganz klassische Datenanalyse, die eben sagt, wenn so zu viele Leute den Song hören und den auch bis zum Schluss hören, dann ist da ein, wie sagt man das? Es gibt auch so im Beratersprech, Need of Interest oder so, gibt es sowas?
Rate of Interest, ja, irgend sowas.
Ja, irgendwie sowas. Oh Gott, jetzt begebe ich mich auf sehr, sehr vermintes Gebiet, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann haut man den eben drauf. Und es gibt eben auch, wie ich gerade schon gesagt habe, Künstler, die bis dahin noch gar kein Standing gehabt haben, die dann in diese Playlisten reingekommen sind und auf einmal riesengroß geworden sind. Und das liegt halt einfach daran, dass eben Leute hören diesen Song, klicken dann eben auch auf das Profil, hören sich dann da andere Songs an, entdecken sozusagen deine Diskografie, kaufen vielleicht sogar auch eine CD, weil sie sagen, ich will diesen Künstler noch mehr unterstützen als nur durch meine Klicks, kommen vielleicht auch zu deinen Konzerten und ja, das ist natürlich das, was Künstler auf jeden Fall gefällt.
Wenn ich jetzt also auf der Rap-Kaviar-Playliste die ganze Zeit hin und her skippe zwischen Platz 1 und Platz 2, heute an diesem, ich glaube 26.09. ist es, ist es Rockstar auf Platz 1 von Post Malone und 21 Savage und auf Platz 2 Lil Uzi Vert mit The Way Life Goes.
Oh, super Song.
Und wenn du es vielleicht hören kannst hier, seitdem du angefangen hast, darüber zu reden, skippe ich jetzt zwischen Song 1 und Song 2 hin und her. Das heißt, treibe ich jetzt quasi mit meinem Gebaren die negativen Marker für dieses Lied in die Höhe.
Könnte sein, da habe ich ja nie drüber nachgedacht.
Wenn ich habe jetzt sicherlich beide Songs über 100 Mal hin und her geskippt. Das wird natürlich im Endeffekt überhaupt nichts ausmachen, aber so rein theoretisch gesehen ist das doch eben der Negativwert. Okay, der hat den Song nach wenigen Sekunden schon geskippt.
Könnte sein, kann aber auch sein, dass da nur ein Mittelwert...
Mich amüsiert so eine Scheiße.
Aber es könnte natürlich sein, dass da auch nur so ein Mittelwert ermittelt wird, ne? Also, weil sonst könntest du ja auch einen Bot programmieren, der quasi jeden Song auf eins oder deinen Song, wenn er da drin ist, eben dann für 2 Minuten anspielt, damit quasi der gezählt wird und sonst keinen und dann treibst du damit die Klicks in die Höhe. Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Die große Frage ist aber natürlich auch, wie kommst du in so eine Playlist rein, wenn du nicht eh schon einen Buzz hast, ja?
Den Buzz, du meinst den Word of Mouth-Charakter, dass man in der Szene quasi sagt, der und der wird jetzt das nächste große Ding, der ist jetzt gerade hip, der ist jetzt gerade geil.
Richtig, genau. Da gibt es zum Beispiel, also man kann tatsächlich seine Songs submitten, das wusste ich nämlich auch nicht, du kannst deine Songs einreichen, zum Beispiel bei Spotify. Ich habe so ein paar Artikel mir mal angeguckt. Ja, es gibt so ein Kontaktformular, da kannst du das eben einreichen. Wobei ich ehrlich gesagt bezweifle, dass ein Song, bloß weil er da eingereicht wurde, im digitalen Postfach hinterlegt wurde, dann auch wirklich groß wird. Es gibt auch Blogs und Artikel, die quasi jungen, aufstrebenden Musikern empfehlen, nachzuschauen, wer welche Playlist kuratiert, um dann eben demjenigen, der das macht, seinen Song ans Herz zu legen. Oder man kann das Ärschelecken auch sein lassen und kann zum Beispiel zu unabhängigen Kuratoren gehen. Es gibt zum Beispiel Playlisten auch oder Plattformen ebenso wie Indie Mono oder Soundplate, Songpicker. Und da kann man eben auch was submitten. Und dann kommen die Songs im Zweifelsfall eben auf die Playlisten von diesen unabhängigen Kuratoren, die nicht direkt zu den Streamingdiensten gehören, sondern diese Streamingdienste eben einfach nur nutzen, um dort ähnlich wie wir auch ihre Playlisten zu anzulegen.
Die aber dann im besten Falle von den offiziellen Kuratoren auch noch gescreent werden, ne?
Also genau, im besten das Fall, kann nämlich auch passieren.
Ja, also das ist im Grunde ist es ein drauf wetten, irgendwie in die Aufmerksamkeit zu kommen von Leuten, die die großen Playlisten befüllen.
Ja.
Oder
du stellst dich gut mit Kylie Jenner zum Beispiel. Wobei, ehrlich gesagt, wenn die jetzt schwanger ist, was ich ja nicht genau weiß, aber wenn, dann wird die auch nicht mehr so viel Gram, weil die ja dann sich um ihr Baby irgendwann kümmern muss.
Ja,
aber das ist auch noch eine Möglichkeit quasi. Du könntest da quasi dich mit so Influencern gut schließen, dann drehen die ein Video, spielen im Hintergrund deinen Song ab. Bei Kylie Jenner ist es ja mit mehreren Songs passiert, nachdem die bei ihr liefen, sind die dann berühmt geworden. Und dann landen die natürlich auch auf den Spotify-Playlisten und streamen sich von da aus noch viel weiter nach vorne.
Ja, letztendlich ist es ja auch eine Empfehlung. Es ist schlicht eine Empfehlung. Lustigerweise vor 3 Wochen oder so geguckt bei Nura von Sixten, die ja auch sehr intensiv Instagram-Stories absetzt und sie ist auch DJ und hat dann einen Song im Hintergrund laufen lassen und hat dann, glaube ich, 2 Instagram-Stories später entnervt irgendwas gesagt wie, hört alle auf mich zu fragen zum Geier, der Song hieß so und so und also das ist ausgeschrieben und jetzt schickt mir keine dummen Nachrichten mehr.
Okay, man kann auch mit der Brechstange kann man rein oder man macht es halt so wie Kylie Jenner, ja, indem man den einfach ablaufen lässt. Niemandem das sagt, wie der heißt, weil ich glaube, dadurch wird nochmal ein bisschen mehr Interesse dafür geweckt auch.
Letztendlich, aber bei so einer Kylie Jenner, bei diesen ganzen Influencern ist es doch, bei diesen ganzen Influencern, meine Güte, der 40-Jährige in mir.
Du redest schon wieder wie ein alter Sack.
Genau. Ja, ohne Scheiß. Nein, bei Leuten, bei denen man eigentlich nicht glauben kann, dass sie was aus eigener Überzeugung machen, sondern größtenteils einen Werbedeal abgeschlossen haben, damit sie Produkt XY in ihre Storys reinbringen. Das wollte ich sagen. Häufig genug glaube ich denen einfach nicht, dass sie den Song oder irgendwas selber total geil finden. Also gerade bei Produkten ist es ja ganz offensichtlich. Und bei solchen Songs, ja, tut mir leid, also da sitzt doch auch wieder irgendjemand, der dem Manager X, sitzt Manager X, der ihrem Manager dann gesagt hat, hier, bring doch mal bitte schön das und das in ihren Stream rein.
Das glaube ich nicht, Kotaro.
Nicht?
Nee, ich bin total naiv. Ich glaube, dass Kylie Jenner die Sachen dann wirklich gerne hört.
Ja, ganz natürlich.
Nee, aber jetzt im Ernst. Ich glaube es wirklich, weil ich habe heute zum Beispiel gesehen, dass der FC Bayern einen Song mit Motrip gemacht hat. Da sind halt die FC Bayern-Spieler so zu sehen, wie die gerade irgendwie cool den Ball Volley nehmen und Seitfallzieher und Spruchtor im Ball im Netz und die Maschen fliegen und was weiß ich was. Und hey, du weißt doch, so, ne, so wie halt so neue, also Fußballer sind ja heutzutage keine Fußballer mehr, sondern Superhelden.
Ich weiß, ich find's nur lustig, wie wenn Fuß du über Fußball Eisen redest. Das finde ich süß.
Und jedenfalls gibt's halt dazu, der Spot geht irgendwie 1,20 oder so, ja, und da gibt's eben so einen Song von Motrip. Und da glaube ich, dass auf jeden Fall so Marketing-Mechanismen ineinander greifen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Kylie Jenner oder Kim K, wobei die eigentlich eher nicht, weil ihr Mann ja auch Musik macht und das ist schon die am meisten gepusht werden soll. Aber dass die Leute dann eben Songs abspielen, das machen doch auch Fußballer tatsächlich oft, dass sie zum Beispiel dann Kokaina von Miami Yassin oder so gehört haben in irgendeinem Instagram-Video und dann hat Rap-Update darüber berichtet und es gibt im Song dann nochmal einen neuen Buzz so und das glaube ich schon, dass da viel auch aus freien Stücken passiert. Nicht alles, aber viel.
Ja, aber ich wette. Ich
bin einfach nur super naiv und Leute greifen sich alle an den Kopf und sagen, mein Gott, in was für einer rosaroten Welt lebt Jan Wien.
Ich glaube einfach weniger an Zufälle, was das angeht. Klar, natürlich ist dann, je nachdem wie zuverlässig oder wie glaubwürdig die Person ist, dann kann man das schon dem Ganzen schon eher abnehmen. Aber ich glaube, was das angeht, weniger an Zufälle wirklich. Also mittlerweile, es ist häufig genug, kommen auch Künstler auch zu Radiosendern und sollen ihre persönlichen Lieblingssongs mitnehmen. Und danach merkt man, jeder dieser Songs ist auf deren Label. Oder auf
Stichwort Content Marketing, ja.
Ja, und die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Bloß der Manager hat denen irgendwie einen Zettel hingeschoben und gesagt, okay, ja, hier, nimm doch die Songs. Und mit denen waren wir auf Tour und die sind total süß. Ja, es geht nur darum, den Künstler zu pushen. Es ist ihnen scheißegal, wie der Song klingt.
Ja, genau. Content Marketing oder eben auch Playlist Marketing habe ich auch drüber gelesen. Es soll angeblich auch die Möglichkeit geben, sich in so Playlisten von diversen Anbietern einzukaufen. Beziehungsweise ist eigentlich auch der Gedanke relativ naheliegend, finde ich. Ja, also wenn du halt eben da so ein Ding anbietest, so eine Liste, warum nicht auch Geld dafür nehmen, dass jemand da weit vorne drin auftaucht? Ist natürlich moralisch, ethisch verwerflich und bringt irgendwie auch so ein bisschen die Frage auf, inwiefern man dann eben Musikgeschmack auch steuern kann. Es gibt auf jeden Fall, Spotify hat auf jeden Fall in ihren AGBs so eine Klausel drin, wo steht, dass das nicht möglich ist. Ich weiß aber nichts Genaueres darüber, beziehungsweise so viel konnte man dazu im Internet auch nicht finden. Hm. Inwiefern eben Playlist-Plätze auch bezahlbar sind oder gegen Geld angeboten werden.
Wenn man ein bisschen sucht, dann findet man Profile von Leuten, die Playlisten für die Großen machen. Da wären dieser eine Typ, ich glaube, wie hieß er nochmal? Tuma Bassa, der Typ, der eben Rap-Kaviar bestückt. Ja. Unter anderem auch Childish Gambino und Redbone auf die Playlist gehauen hat und der Song dann plötzlich einen riesen Bass hatte, deswegen. Mhm. Radio stations picked up on that. If Rap Caviar can play it, than I can. Das fand ich so ein geiles Zitat aus dem Artikel vom Rolling Stone. Den können wir euch gerne und auch noch mit verlinken. Das ist sehr interessant zu lesen, wie diese Leute dann beeinflusst werden, die natürlich auch lange in der Industrie gearbeitet haben und andere kennen, andere Manager, andere A&Rs, die allesamt natürlich auch ihre Antennen draußen haben. Und das ist ja alles dann sehr häufig darauf angewiesen, sich gegenseitig mitzuteilen, was man gerade cool findet und inwieweit es dann quasi für einen verwendbar ist.
Ja. Wie ist es eigentlich, Kutaro, hörst du denn selber Musik über solche Playlisten?
Wenig. Absolut wenig. Ja. Ich höre, wenn dann tatsächlich gerade hauptsächlich Großalben oder suche mir irgendwie Songs zusammen von Bands, die ich auch selber cool finde. Über kuratierte Playlisten gehe ich sehr selten, muss ich zugeben. Wie ist es bei dir?
Ja, ich ähnlich. Also ich habe die Rap-Playlist zum Beispiel jetzt auch abonniert, aber muss sagen, dass mir da doch zu viel drin ist, was ich skippe, womit ich dann auch wieder Einfluss darauf habe, wie diese Playlist eben kuratiert wird, nicht wahr? aber was ich total gerne mag, ist, also ich mache mir selber Playlisten, ich glaube, das habe ich sogar schon mal hier erzählt, für jeden Monat. Da haue ich immer alles rein, was ich so gut finde. Und es übrigens in diesem September ist extrem viel. Ich glaube, ich habe schon 30 Songs oder so da drin. Sonst sind immer nur so zwischen 10 und 15, würde ich sagen. Aber das hilft mir so ein bisschen, das Jahr musikalisch zu sortieren.
Okay, also, sind das Singles bei dir oder sind das Albumtracks? Ist das ganz egal?
Das ist ganz egal, was ich gerade so höre. Aber ich habe immer noch, blöderweise habe ich immer diesen Anspruch an mich, dass es immer nur aus diesem Jahr und aus diesem Monat vor allen Dingen dann auch sein darf. Also wirklich, wenn das dann erschienen ist. Ich habe aber heute Morgen, ohne dass ich über unsere Sendung nachgedacht habe, saß ich so davor und habe mich geärgert, weil ich habe dann irgendwie so, also ich habe bestimmt 400 Playlisten oder so in meinem Profil. Und weil ich dann auch immer so Playlisten anfange, die ich nicht zu Ende führe. Zum Beispiel eine Playlist, die einfach nur schön heißt, wo ich so Songs, die ich nach und nach finde, einfach reinhauen wollte, egal aus welchem Jahr sie sind. Aber die fülle ich auch nur sehr inkonsequent und dann wird wieder eine neue Playlist gegründet, die dann nur irgendwie Gitarrenrock heißt oder Waldhüttenfolk oder so und dann, also es ist alles sehr viel Stückwerk, ich muss da mal irgendwann mal dran und ein bisschen zusammenschieben und schustern. Also was eben dann auch bedeutet, solche Playlisten höre ich von mir selber auch eher weniger. Was ich aber total gerne mag, sind Playlisten von Künstlern, die Künstler selber zusammengestellt haben auf den Anbieterplattformen.
Weil man dann direkteren Zugang hat zu, weil du ganz genau weißt, ja, okay, genau. Den Künstler mag ich sowieso und dessen Urteile vertraue ich.
Absolut. Also wenn ich jetzt mal reingehe gerade, ihr könnt es wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr hören, aber ihr wisst, The Last Dinosaur, nicht wahr? The Most Beautiful Songs in the World. Ja. Der hat aber auch übrigens wirklich für die Jahre 2015 bis 2017 für jeden Monat eine Playlist gemacht, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Dann habe ich auch schon mal, glaube ich, erwähnt von Shalou die Playlist mit dem Namen Discovers. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann Moritz Krämer, seines Zeichens ein Teil von Die höchste Eisenbahn. Mhm. Ja. Der hat zum Beispiel eine Playlist gemacht, die heißt Die Landschaft beim Rausschauen. Die kann ich euch auch sehr empfehlen. Dann geht's weiter hier noch von Roosevelt. Möchte ich euch auch noch kurz zwei Playlisten ans Herz legen. Der hat nämlich zwei, die immer wieder gefüllt werden. Zum Beispiel einmal die Roosevelt's Day Moves. Das sind eher Songs für den Tag, ja. Und dann Roosevelt's Night Moves. Das sind eher Songs für die Disse. Gott, Disco heißt das, nicht Disse. Und dann hat er noch eine Selected Remixes, heißt die. Die Playlisten sind, die werden auch regelmäßig neu bestückt. Super Songs drauf. Und genau, also die Künstlerplaylisten mag ich total gerne. Wenn es um Playlisten von Privatpersonen geht, bin ich eher immer skeptisch. Also ich bin ein riesengroßer Diplomats-Fan von der Rap-Gruppe Diplomats und da gibt es zum Beispiel meiner Meinung nach keine wirklich gute Playlist. Wenn du aber halt Diplomats eingibst und dann bei Playlisten schaust, Kraut und Rüben. So, dann gibt es Leute, die öffnen und erstellen so eine Playlist und hauen einfach ein Album rein oder hauen die ganze Diskografie hintereinander rein. Und das ist halt irgendwie, finde ich, ein bisschen Sinn und Zweck sind da verfehlt worden. Wenn ich aber eine Person euch empfehlen darf, die wirklich sehr gute Playlisten macht, dann möchte ich an dieser Stelle Sascha Uhlig ans Herz legen. Seines Zeichens Journalist und DJ. Und der war auch schon hier zu Gast. Der hat, was heißt zu Gast, aber der hat einen Wortbeitrag geleistet in unserer großen Spiele-Soundtrack-Folge. Und der hat wirklich extrem schöne Playlisten, von denen wir euch sicherlich auch ein paar verlinken werden. Der macht generell sehr, sehr gute Mixe. Er hat auch zum Beispiel auch einen Spiele-Soundtrack-Mix gemacht, den wir damals vergessen haben, leider euch zu geben. Den werden wir euch auch verlinken. Aber der hat zum Beispiel eine tolle Playlist, Lange Schatten. Das ist so eine Spätsommer-Playlist. Mhm. Der hat eine Playlist Musik für Flughäfen, natürlich augenzwinkernd angelehnt an diverse Ambient-Platten und Kompositeure.
Musik der für Flughäfen.
Der hat auch eine Hip-Hop-Don't-Stop-Playlist, 1000 Inseln, die sind wirklich, die haben erstmal schöne Namen, die Playlisten, die haben auch eigene Cover zum Beispiel, die auch sehr, sehr schön sind. Das mag ich dann total gerne, weil da auf einmal so eine, so was liebevolle Aspekt dazu kommt, der sich mit dieser Expertise vermischt und man entwickelt auf einmal so ein Vertrauen, weil man weiß, das, was der in seine Playlisten packt, das ist cool. Also quasi so wie das, was wir gerade im Großen besprochen haben, aber eben im Kleinen. Mhm. Und ja, das mag ich total gerne. Mhm. Weil ich auch nicht immer Zeit habe, mich durch die ganze Scheiße durchzuhören oder manchmal auch zu faul bin oder vielleicht auch selber den Überblick verloren habe. Deswegen, also wir, da werde ich euch auf jeden Fall ein paar Sachen verlinken. Meine Lieblingsplaylist von Künstlern und Privatpersonen auf Spotify.
Hm. Letztendlich ist es ja eine vielleicht in weniger professionellen Schritten herangeführte oder was wollte ich eigentlich sagen?
Ja, Kotaro, was wolltest du eigentlich sagen?
Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich habe häufig
hab
dieses
jetzt,
Ding.
Du hast doch jetzt lange Zeit gehabt, nachdem ich so einen Redeflash hatte.
Ja, ich habe dir auch lange zugehört, Mann. Ich will ja auch ein bisschen aufmerksam keiner sein. Ja, vielen Dank für nichts. Nee. Letztendlich. Nee, so. Sascha Ulig, du sagst ja selber, er ist DJ. Eine gewisse Sensibilität muss man dafür schon haben, wie man Songs hintereinander staffelt, so dass es immer noch frisch klingt, dass es geil ist. Deswegen gibt's ja ganze Reihen, die sich damit auseinandersetzen und genau das anbieten. Zum Beispiel die DJ Kicks, von der zum Beispiel die mit DJ Kotze eine der wirklich schönsten und sonnigsten Hörerlebnisse ist, die man sich so reingeben kann.
Fabric Live machen auch immer so Mixe.
Ja, genau das halt in einer weniger künstlerischen Form, aber immer noch mit einem gewissen Hintergedanken. Im besten Fall ist halt die Playlist. Und wenn es halt jetzt auf die größeren geht, also gerade auf Spotify oder Apple Music, da kommt dann halt die Marktforschung natürlich wieder rein. Und das sind so Hilfsmittel. Aber diese Balance zu finden zwischen, okay, was performt gut, was wollen wir aber mit dieser Playlist auch noch bringen und aussagen, das ist nicht die Schwierigkeit. Aber da haben die Großen immer noch mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel so ein Radiosender. Sich dann zu orientieren an einem großen Übermotto. Wenn das Motto ist Rap-Kaviar, dann was erwartet man bei sowas? Also aus dem ersten Winkel hätte ich erstmal gedacht, okay, das ist Hip-Hop für reiche Menschen. Nee, das ist einfach der Scheiß, der gerade eben am populärsten ist. Oder wirklich das, was im Genre entsprechend irgendwie das Geilste ist. Mhm. Aber ausgedrückt mit den Mitteln, die im Hip-Hop gerne angewandt werden, nämlich Statussymbole. Der Kaviar als die geilste Speise, die man sich so reinpflanzen kann.
Ich finde ja den Namen von dieser Playlist richtig kacke, ne?
Ja, ich finde ihn auch scheiße, weil ja, ich bin kein großer Kaviar-Fan.
Ja.
Ich kann mit Kaviar nicht so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde den Namen auch scheiße, aber ich kann nachvollziehen, warum sie es so genannt haben.
Klar.
Ja. Aber ich erwarte irgendwie, würde auch irgendwie was anderes dahinter erwarten. Aber letztendlich hat eine Playlist ein gewisses Motto. Das muss im Namen ja auch schon richtig stimmen und rübergebracht werden. Damit müssen die Leute gecatcht werden, emotional, um dann dran zu bleiben. Okay, diese Playlist klingt interessant vom Namen her. Es könnte was für mich sein. Und das ist die pure Emotionsschiene, die da abgeht. Aber macht es einen auch einfacher als jemand, der diese Playlist bestücken kann, weil man hat einen gewissen Rahmen und man hat ein Zielpublikum, das man erreichen will. Mhm. Beim Radio ist das alles viel größer gedacht, weil man kann ja nicht hundertprozentig wissen, wer einem zuhört. Man hat auch eine Zielvorstellung, wen man bedienen möchte in etwa, muss dann aber viel mehr Faktoren mit einberechnen. Wann sind die Leute wo, in welcher Situation, wenn sie einschalten. Dementsprechend muss man das Programm gestalten. Wen möchte man ansprechen, auch musikalisch? Wen vergrault man im Zweifel mit der oder der ausgewählten Musik? Abschaltfaktoren spielen eine Riesenrolle in der Bestückung einer Radio-Playlist. eine gewisse Durchhörbarkeit muss gegeben werden. Deswegen gibt es bei Leuten, die neue Platten rausbringen, ja auch immer mal wieder den Single-Song oder die Songs, die könnten Singles sein, weil sie schon so klingen, dass sie auf einem, an einem Stück durchhörbar sind. Das sind alles Faktoren, die dann bei Radio-Playlisten in Frage kommen.
Ja, aber ja nicht nur bei Radio-Playlisten, sondern auch bei so einer Spotify-Playliste, weil wenn ein Song geskippt wird, dann fliegt er wieder raus.
Ja,
und
ja. Dann
ist halt die große Frage am Ende des Tages, was hat sowas auch, also quasi der Erfolg von einem Lil Uzi Vert mit so einem Song, zum Beispiel jetzt, was hat der auch für einen Einfluss auf dessen Musikmachen und auch auf das Musikmachen von Menschen, die es ihm gleich tun wollen, ja? Also fangen die an, einen Song Playlist-konform aufzubauen, indem in den ersten 5 Sekunden komplett die Luzi abgeht. Ich meine, das ist jetzt sich jetzt einfach nur so dumm in den Raum gesagt, weil wie soll das funktionieren? Aber durch das, ich glaube, was auch ein großer Faktor ist, durch das Anzeigen von einem Stream, also dass ein Song quasi 3 Minuten 48 geht und du mit der Maus reinklicken kannst, wo du willst, bei Soundcloud ja sogar noch in die Wellenform, dass dadurch eben, also es muss ganz schnell was passieren am Anfang, weil sonst wird weitergeklickt.
Ja.
Du skippst, man hört ja nicht mal einen Song von vorne bis hinten und bildet sich dann ein Urteil, sondern man hört die ersten 5 Sekunden. Wenn man es geil findet, dann hört man vielleicht ein bisschen weiter, dann wird es langweilig, dann skippt man nochmal nach hinten, weil man denkt, okay, vielleicht passiert noch was. Also ist auch aus meiner eigenen Erfahrung teilweise so. Und wenn dem nicht so ist, dann fliegt der Song raus und dementsprechend versinkt er dann in der Bedeutungslosigkeit. Und die Frage ist halt, wie wird sich sowas auswirken auf das Musikmachen?
Ja, tut es ja auch schon seit Jahren, weil das ist ja nur eine Zuspitzung und eine leichter herbeiführbare und leichter einsehbare Zuspitzung dessen, was halt im Radio ist.
Das ist alles die Medien. Wofür sollen Leute auch noch Alben machen, wenn sie mit einem Song viel mehr Aufmerksamkeit generieren können, die ihnen ähnlich viel Geld vielleicht sogar bringt oder auch Booking-Anfragen, Merchandise etc. pp. Aber da werden wir sicherlich nochmal in einer anderen Folge drüber reden, ob das Album langsam aber sicher von Aussterben bedroht ist oder nicht.
Ja, es wird interessant. Vor allem, weil ja auch Nostalgie eine große Rolle spielt, was Musik angeht. Und man gerne an Sachen festhält. Auf der einen Seite, andere dann sofort wieder fallen lässt.
Ja, wir. Aber man sieht es ja auch an Kids, die auf dem Schulhof zum Beispiel schon gar nicht mehr Spotify benutzen, sondern YouTube eben. Die also so Klickmonster wie so ein Kokainer von Miami Yassin oder so. Ja. Der hat ja auf YouTube noch mal viel mehr Klicks als auf Spotify zum Beispiel, weil die Kids eben quasi, auch wenn sie das Video nicht gucken, dann hören sie den Song trotzdem über YouTube. Und also solche Entwicklungen, das finde ich schon sehr interessant, dass zum Beispiel auch Rin nur eine einfache Edition seines Albums irgendwie rausbringt und ansonsten auf Streaming setzt, weil die meisten Leute, die Fans von ihm sind, denen ist dieser physische Aspekt von so einem Album gar nicht mehr wichtig.
Ja.
Das ist schon eine interessante Entwicklung, über die wir sicherlich in einer der nächsten Folgen nochmal sprechen werden.
Interessantes Ding auf jeden Fall, wie das dann halt auch in die Charts mit einspielt oder nicht. Kleiner Spoiler, YouTube-Klicks tun es nicht.
Noch nicht, ja, richtig.
Ach Gott, Gott erbarme, wenn das passiert, ey. Ja, Playlisten als solches. Ich glaube, wir haben zumindest so einen kleinen Einblick mal gegeben. Wir haben uns selber ein paar Sachen durchgelesen dazu zum Thema und finden das super spannend. Vielleicht könnt ihr euch, wie gesagt, diesen Rolling Stone-Artikel mal auf jeden Fall noch beilegen, der ganz interessant die Geschichte erzählt von dem Typen, der, wie gesagt, die Rap-Kaviar-Playliste, die zweitpopulärste Playliste bei Spotify, bestückt und wie wichtig Hip-Hop, Urban, R&B ist für die Industrie zurzeit.
Ja. Sollen wir jetzt mal selber ein bisschen kuratieren?
Kotterieren? Sollen wir ein bisschen hier uns in was hineinwehnen? Ich glaube ja.
And it goes a little something like
this. A little something. Tellergericht.
So, während Jan Wehn in gesundes Obst beißt, begrüßen wir euch zu
soll ich mal eben
Runde 2. Ja, bitte.
Gesund ins Obst beißen.
Oh, das ist schöner als in jeder Werbung. Das ist besser als jedes verfickte Magnum Eis. Dieses Knacken. Ja, bitte. Oh. Muss ich gerade mal die Beine überschlagen, sonst wird das hier schwierig gleich. Ist dir eigentlich auch aufgefallen, wie klein Magnum-Eis geworden ist über die Jahre? Oder isst du das gar nicht?
So richtig. Wir durften früher nicht so viel Eis essen. Aber es gibt schon noch normales oder gibt es nur noch die Mini?
Nee, die sehen mittlerweile aus, als seien sie Mini. Also Magnum.
War früher so viel größer?
Also definitiv. Ist jetzt nur gefühlt, ich habe nie nachgemessen, ne? Ich sitze mit meinem Lineal am Magnum und messe aus. Irgendwie auch dummer Gedanke. Aber ich glaube, die sind wirklich kleiner geworden. Die waren mal so riesen Brocken. Und mittlerweile denkt man, ja, okay, ich habe hier so eine kleine Kinderhand. Irgendwie. Also. Beziehungsweise genau umgekehrt. Meine Hand ist viel größer geworden und das Magnum ist, da sieht jetzt viel kleiner aus. Vielleicht ist es auch das. Dass einfach als Kind man dachte, das Magnum sei viel größer und jetzt ist man halt groß und das Magnum ist voll klein. Aber es war schon immer so. Aber nee, ich glaube tatsächlich, sie haben es kleiner gemacht, weil die Industrie will uns doch für immer verarschen. Das ist doch immer so.
Klar.
Ja.
Das ist es im Zweifelsfall.
Wir sind ein Spielball in der Hand der Eiscreme-Industrie.
Der Speiseeishersteller.
Der Speiseeisindustrie, genau. Gott.
Jetzt habe ich natürlich Bock auf ein Magnum bekommen und am besten noch eins mit Karamell unten drunter.
Und das jetzt im September, wo die Tage kürzer und die Temperaturen kühler werden. Und gefühlt der September auch so ein bisschen abgekühlt ist, was die neuen Releases angeht. Wieder auf neue Platten
rüberzugehen. Überleitungen hier, aber ja, du hast recht, also ich habe ja vorhin erzählt, dass meine Playlist im September so prall gefüllt ist wie noch nie, was auch stimmt, aber zum Ende hin wird es jetzt doch wieder ein bisschen dünn, beziehungsweise auch teilweise qualitativ ein bisschen schwach.
Also es hat krass angefangen mit lauter wirklich heftigen neuen Releases, Crow, Casper, LCD Sound System, die ganzen großen Namen waren plötzlich da und jetzt Folge 16. Na gut, wir haben noch immer noch einige Sachen, aber arbeiten wir uns erstmal durch an interessanten Sachen, auch mit einem ganz netten Comeback, aber mal schauen, was alles bei ist. Man weiß gar nicht mal, wie man groß anfangen soll. Ach, nehmen wir doch einfach mal bei der Konsensrockband, bei der kommenden Konsensrockband, die es so gibt.
Soll ich jetzt raten, welche das ist?
Ja.
Keine Ahnung. Meinst du die Shoutout Louds?
Nee.
Prophets of Rage?
Die waren Konsensrockbands vor 7 Jahren eben, vielleicht.
Deswegen war ich so verwundert.
Ich bin bei Nothing But Thieves. Nothing But Thieves aus England.
Okay, ja, erzähl mal was dazu. Ist nämlich überhaupt nicht meins.
Ja, das ist.
I was just a kid.
Ich dachte es mir schon. Aber ich fand es ganz interessant, weil ich genau danach schon einen geilen Tipp habe. Denn Nothing But Themes, das Album heißt Broken Machine, ist jetzt schon eine Weile draußen. Ich glaube, wir haben es letzte Woche, vorletzte Woche haben wir es übersehen, aber es ist schon eine Weile draußen. So klingt Stadion Rock 2017. Und das meine ich. Eigentlich gar nicht böse. Also die Betonung liegt nämlich schon auf Rock und das knallt schon sehr gut stellenweise. Der Sänger Connor Mason, großartiges Organ, was er hat. Diese Band, sie liefert Stadionhymnen auf der einen Seite, wie auch ruhige Balladen auf der anderen. Und das Schöne ist an dieser Band, die haben halt ein super Gespür für wunderschöne, aber auch komplexe Melodien. Placebo konnten das super, Jimmy Eat World konnten das spitze und Nothing But Thieves kommen da in eine ähnliche Bandbreite rein, auch emotional, gerade Connor Mason, ich sag's es schon, der bringt eine Menge rüber, finde ich. Das Ding ist bloß, ich finde, nach Bastille wird das wahrscheinlich die nächste Coldplay U2-Nachfolgerband sein, die man bald nicht mehr hören kann. Dazu kommt, ja, einfach vom Gefühl her, okay, die sind jetzt halt gerade so das Ding, was Rock halt ist. Was halt für Rockmusik gerade steht. Und ich finde es halt für die zweite Platte, die sie gemacht haben, schon sehr, sehr glatt. Es kratzt wenig, es blitzt alles sehr verchromt vom Hörgefühl her. Aber es ist natürlich schon sehr opulent. Das ist es. Also deswegen meinte ich Stadionrock und ich meine das nicht wirklich böse. Weil das erwarte ich eigentlich von Stadionrock.
Ich habe doch gar nichts gesagt.
Nee, weil so Stadionrock hat ja häufig so eine negative Konnotation. Das meinte ich. Du hast nur gesagt, dass es nicht dein Ding ist.
Ja, richtig. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass seit so jemand wie Casper dieses Wort im positiven Kontext benutzt, es auch etwas von seiner gefälligen Kitschigkeit oder seinem Peinlichkeitsfaktor verloren hat.
Ja,
aber das ist am Rande.
Es klingt ja auch, das Wort klingt ja auch irgendwie glatter, als die Musik dann letztendlich ist. Also Broken Machine ist durchaus ein cooles Rockalbum, das man sich ohne Probleme geben kann. So, ich meine jetzt nicht, dass dieses Album schlecht ist. Mhm. Nur irgendwie, wenn man so viel Musik hört wie wir beide, dann sieht man so den Tendenzen irgendwie bei manchen Bands, bei denen man so denkt, okay, das wird man bald nicht mehr hören können. Aber auf jeden Fall ist zum Beispiel gerade der Opener I Was Just a Kid geht schon gut bei, und Amsterdam, die Single, die ist genau das, was ich meinte, einfach so ein straightes Rockding, aber mit einer unfassbar geilen Hook, und die sind unfassbar catchy in dem Moment, und das muss man als Band auch erstmal richtig gut hinbekommen können. Auf Dauer wird es ein bisschen eintönig, aber immer noch eine gute Rockplatte. Ich finde, die bessere und die roughere und kreativere kommt aus Norwegen und kommt von der Band Slotface. Try Not to Freak Out. Das wäre mein Indie-Geheimtipp für die Woche, den will ich gleich jetzt schon rausblasen. Die hießen mal Slutface, die mussten sich aber dann umbenennen, weil sie Probleme bekommen haben mit dem mit der Vermarktung und mit der Verbreitung. Ihr heißt Slut, damit wollen wir nichts zu tun haben. Dieses Album klingt erstmal oll, aber es klingt gut oll. Slutface, sie kommen aus Norwegen, wie gesagt, sie machen eigentlich nichts groß anders als 90er Alternative- und Emo-Bands. Und dann später in den 2000ern der Indie-Untergrund in England. Sie bringen viel Energie rein, sie rotzen schön was daher. Es wechselt zwischen straighten Rocksongs und verkappten Ideen hin und her. Und genau davon trieft die Platte. Man kriegt teils auch so seltsame Pop-Punk-Gefühle hin und wieder. Weil es ja im Zweifel auch das ist. Einfach, es ist poppige Punk-Musik. Sie sind aber eines nicht, sie sind nicht egal dabei. Man fühlt sich zu jeder Sekunde angenehm aktiv mitgenommen von der Musik. Sie haben auch genug Ideen, um einen angenehm bei der Stange zu halten. Im Song Pitte zum Beispiel, einer der besten der Platte, ist der dritte, haben sie ganz am Ende noch Bläser eingebaut, die den Song nochmal so einen extra Push geben. Dann im Song Nancy Drew übrigens eine Romanfigur, eine Detektivin. Und in dem Song geht es an häufigen Stellen um die Rolle der Frau und darum, wie stark Frauen eigentlich auch sein können. Im Song Nancy Drew ist es dann zum Beispiel so ein krasses Break, in dem der Bass dann so ein ganz seltsames Ding spielt und ein unfassbar krasses Outro, in dem quasi der ganze Song nochmal hochgeht, also so richtig explodiert. Das geht schon ab von dem normalen, von so gewöhnlichen Songstrukturen. Die probieren Sachen aus und das ist das Besondere. Poppige Punkmusik, wie gesagt, mit einer gesunden Haltung, Energie, aber auch was Storys und politische Ansichten angeht, da ist viel Energie und Charme drin und auch dazu noch sehr schön rough produziert. Slotface mit Try Not to Freak Out.
Ja. Okay. Ich habe mir nur aufgeschrieben, zu schrammelig. Aber das nur am Rande.
Das ist geil. Ich reiß mir hier so einen Scheiß runter. Er so, ja. Das ist geil.
Ja, ist es.
Nee, so nee, ist es. Ist ja okay. Ist ja okay.
Ja, womit machen wir denn mal weiter? Macklemore hat auch ein neues Album gemacht. Gemini heißt das. Oh, das war aber ein sehr, sehr ernüchterndes, was du da gerade von dir gelassen hast, ne?
Ja.
Vielleicht, also eigentlich weiß ja jeder, wer Macklemore ist, aber man kann es trotzdem vielleicht nochmal erwähnen, weil ich da neulich wieder drüber gestolpert bin. Bekannt geworden ist er damals mit diesem Remix von seinem Song Other Side, zusammen mit Francis. Das war so ein gesichtstätowierter Sänger, so ein Akustiksänger. Und in dem Song hat er damals über seine Kodeinabhängigkeit, Alkoholsucht und auch den Verlust von Freunden aufgrund von Überdosen gesprochen und hat danach dann auch noch so einen Song gemacht über teure Turnschuhe und deren Produktionsumstände und hat sich dann so nach und nach zu so einer Art gutem Gewissen von Hip-Hop aufgeschwungen, sage ich mal, ja, eine moralische Instanz, die manchmal einen Tick zu korrekt daherkam für den Geschmack von einigen Menschen. Also quasi die verkörperte Political Correctness unserer Tage. Das ist Macklemore. Gleichzeitig aber ein anderer Aspekt von ihm ist auch, dass er ein riesengroßes Faible dafür hat, sich zu verkleiden und eine Art Musical-Rap zu machen, was dann insbesondere auf dem letzten und vorletzten Album zum Tragen kam, das er zusammen mit Ryan Lewis veröffentlicht hat. Und das hat irgendwie, so fand ich, so ein bisschen seine Eckenkanten vom Anfang so ein bisschen abgeschliffen nach und nach. Und jetzt hat er mit Gemini ein Album gemacht. Das ist das erste seit seinem Einstand in den Mainstream ohne Ryan Lewis, seinen Produzentenkumpel, den er damals über MySpace kennengelernt hat. Die sind immer noch beste Freunde und machen einfach nur gerade Pause als Duo sozusagen. Außerdem Ryan Lewis hat gerade ganz andere Sachen zu tun. Der hat nämlich zum Beispiel das neue Kesha-Album produziert.
Ach was, okay.
Ja, wusste ich auch nicht, habe ich dann neulich beim Recherchieren rausgefunden. Das ist aber gut, dass er das nicht mehr mit dem zusammen macht, weil er sich dadurch musikalisch auf jeden Fall ein bisschen geöffnet hat, also Macklemore jetzt.
War es dann nicht auch besser, wenn ich hier reinspringe, hat er nicht auch gesagt, dass es irgendwie teilweise ein bisschen anstrengend war mit Ryan Lewis? Also, dass Ryan quasi in der Arbeitsbeziehung auch derjenige gewesen ist, der ihn immer wieder angestachelt hat und Sachen eventuell nochmal zu schleifen und nochmal an was zu arbeiten und dass das irgendwann ein bisschen heftig war? Ich glaube, sowas habe ich
nicht. Das weiß ich gar nicht genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Der sieht mir so aus, der Ryan Lewis, als wenn er so einer wäre. Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, der gefällt sich auch sehr. Da, also ich meine nicht, dass der einen geringeren Anteil an diesem Erfolg hat, weil der hat die Musik gemacht und der ist immer mit auf der Bühne und so. Dem gefällt das aber, glaube ich, alles ein bisschen besser als dem Macklemore. So. Also das ist, wie gesagt, es ist cool, weil der sich musikalisch öffnet und ich glaube auf dem Album dementsprechend musikalisch zum Teil auch Sachen passieren, die mit Ryan Lewis nicht realisiert worden wären, zum Beispiel eben der Song mit Lil Yachty zusammen oder auch der Song mit Offset von Migos zusammen. Das sind so Sachen, also eben auf sehr zeitgeistigen, teilweise auch billigen Produktionen hätte man Macklemore, glaube ich, nicht gehört, wenn er sich jetzt für dieses Album nicht von Ryan Lewis getrennt hätte. Trotzdem.
Echt billig hier und da, ja, stimmt.
Ja, trotzdem ändert das aber nichts daran, dass wir dieses Album, das ist irgendwie nicht so meins. Es ist mir zu lasch, zu oberflächlich, teilweise auch zu gekünstelt und was mich eigentlich am meisten stört, dass es teilweise so gewollt cool ist. Also Macklemore, ich meine, der ist auch Vater geworden jetzt, aber der mutiert langsam zu so einem Awkward Dad. Und dieses Album ist quasi nochmal die Musikwerdung von dieser Steifheit, sage ich mal. Bestes Beispiel ist hier Willy Wonka mit Offset. Und also das, weißt du, der Song, also es gibt das ja ganz oft im Rap, dass Leute einen Song machen und den so nennen wie eine Persönlichkeit aus Film oder aus Realität oder aus dem Buch oder was auch immer so, die halt gewisse Eigenschaften haben, mit denen sie sich dann selbst assoziieren. So. Aber Macklemore macht es halt anders. Er schlüpft halt in diese Rolle von Willy Wonka rein und das ist schon wieder dieses Musical-Rap-Ding, so, ja. Sich irgendwie anziehen und darüber reden, was für Sachen man vom Flohmarkt anhat und so. Das ist ja, ach, naja, und also, wenn es nur das wäre, aber das andere ist halt auch, so, der Titel und dieses Feature mit Offset sind quasi dafür prädestiniert, dass es ein Sure-Shot ist, ja. Also ein Song, der Willy Wonka heißt, mit Offset zusammen, eigentlich kann man da überhaupt nichts mehr falsch machen. Dann geht dieser Beat auch noch so geil los, bin ich aber geil, ja. Und dann hat Macklemore aber nichts Besseres zu tun, als auf so einem super langsamen Beat, auf dem man jetzt eigentlich auch eher laid back zu flowen hat, meiner Meinung nach, kommt er dann mit so einer super clean und crisp gerappten Double-Time-Strophe rein. Und das, weißt du, also klar kann man das mögen, aber 2017 rappt man auf so einem Beat nicht Double-Time. Und das manifestiert schon wieder irgendwie seine Uncoolness. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Erbsenzählerei, aber es ist halt einfach so. Der hätte genauso laid back wie Offset darauf rappen müssen. Genauso stupid. Aber das macht er nicht. Stattdessen zeigt er, wie cool er schnell rappen kann. Das ist was 2017 keine Sau mehr interessiert.
Das ist es halt. Es juckt ihn auch anscheinend nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Typ jetzt halt der beschwingte, lustige Daddy ist, ohne große Ambitionen, der halt ein bisschen rumspielen will, aber dem es nicht wirklich irgendwie an was gelegen ist, in der Rap-Landschaft noch irgendeine Rolle von Bedeutung zu spielen. Also, dem geht's gut mit seiner Familie, wozu braucht er den ganzen Zirkus?
Das stimmt ja auch. Und ich glaube, ja, du kannst sogar recht haben, weil das Ding ist ja auch, dass der in Amerika ja auch ein ganz anderes Standing hat als in Europa. Also, in Amerika wird der eigentlich auch schon oft belächelt, glaube ich, so, und nicht mehr so richtig ernst genommen, eher kritisch beäugt. Zum Beispiel ja auch, gab es doch die Geschichte, dass er damals den, ich weiß gar nicht mehr, was denn, Emmy gewonnen? Nee, nicht Emmy.
Ich weiß, was du meinst, er hat einen Grammy gewonnen 2012 Grammy, für The Heist oder 2013 und alle haben sich gefragt, warum ist es nicht, warum hat es nicht Kendrick?
Genau.
Für Good Kid, Mad City.
Ja, aber hierzulande, beziehungsweise in Europa generell, hat er ein ganz anderes Standing. Hier verkauft er immer noch Hallen aus und ist ein gefeierter Star. Und ehrlich gesagt, der hat das ja auch alles independent gemacht. Der hat so viel Geld verdient. Vielleicht ist es auch echt so. Der hat einfach ein schönes Leben mit seiner Frau und seiner Tochter und macht halt so ein bisschen Mucke. Ist ja auch okay.
Es ist okay und er bringt ja auch viele unbekannte Leute mit auf die Platte drauf.
Ja, fast schon ein bisschen zu viel. Jeder Song Feature bis auf 10 Million. Ne?
Ja.
Den finde ich übrigens ganz gut.
Also ich glaube, er hat ja irgendwie so, er legt viel Wert darauf, auch eben in seiner Community da eine Rolle zu spielen und das irgendwie mit nach vorne zu bringen, Seattle als Musikstandort irgendwie ernst zu nehmen und da Leute irgendwie zu featuren. Das ist ja alles sehr, sehr schön. Rausgekommen ist halt mit Gemini eine nette Platte ohne Biss. Da sind jetzt keine offenkundigen Hits mehr dabei. Also ich finde dieses Album angenehmer zu hören, muss ich sagen, wie die zweite Platte. Also wie das Album von vor 2 Jahren.
Das ist Unruly Mess I Made.
Oh ja. Gott, ja. Und die Platte hieß so, wie sie geklungen hat. Also, das war wirklich schwierig. Es war sogar letztes Jahr, meine Güte. Also das war dieses vielbeschworene, schwierige zweite Album und das ist bei ihm leider komplett nach hinten losgegangen, weil er irgendwie angefangen hat, sehr über sich nachzudenken und die Rolle, die er gespielt hat und das dann halt in 9-minütige, große, bedeutungsschwangere Musical-Stücke einzubauen. Das war zu viel gewollt. Ich glaube, der ist dann nicht auf sich selber klargekommen. Das blitzt auch hier und da auf der jetzigen Platte hervor, dass er irgendwie eine Menge Scheiß irgendwie im Kopf hatte. Und jetzt klingt er einfach entspannt. Also so muss niemanden irgendwie genügen. Mhm. Und macht dann jetzt halt wieder spielt hier und da wieder den lustigen Kasper. Aber insgesamt hat er jetzt einfach mal ein Album rausgemacht ohne Not. Ein Album ohne Not, so klingt das Gemini für mich.
Ja.
Ja.
Ja. Zara ist noch ganz gut.
Zara?
Gefällt mir, der Song.
Ja, ich muss mir nochmal angucken, welcher das war.
Das ist der, auf dem er rappt. I wanna take you shopping, blow a bag of Prada. She say, those clothes is expensive, so we end up at Zara.
Ja, ja, ja. Oh Gott, ja. Das war super.
So cringe. Also, irgendwie, der Song ist geil, aber als ich die zweite gehört habe, war ich so, oh, wirklich? Ja. Na, egal. Irgendwie mag ich ihn und ich find's cool. Der scheint ein cooler Papa zu sein und ach, alles gut. Jetzt bin ich schon wieder so harmonisch, nachdem ich vorhin so gerantet habe.
Ja, ja, aber so man kann ihm ja auch wirklich nicht wirklich böse sein auf eine Art und Weise. Ich hab's mal voll verkackt bei Macklemore, als er zu 1 Live gekommen ist.
Stimmt, das hast du mal erzählt.
Hab ich auch Folge. Ja, Gott, ja. Ja, dann muss ich das nicht nochmal aufbringen. Das war schlimm. das Poetry Slim Album des Jahres. Naja. Genau. Oh Gott.
Und wenn wir schon bei Rap sind, dann will ich an dieser Stelle kurz noch das einzige andere wirklich gute Rap-Album erwähnen, was rausgekommen ist, nämlich Thronfolger von Kalim.
Okay.
Seines Zeichens Mitglied von Alles oder Nix, dem Label von Xatar. Mhm. Der hat schon ein Mixtape und ein Album rausgebracht, insbesondere das Mixtape 6 Kronen war damals echt cool, weil der es geschafft hat, irgendwie so West Coast oder nein, nicht West Coast, aber so 90er Flows und Sounds im Jetzt nicht outdated wirken zu lassen. So. Also es war immer sehr oldschooliger Sound, aber durch seine Art zu rappen, seine Präsenz und die Bilder, die er benutzt, war das doch alles immer sehr auf Höhe der Zeit. Mhm. Und jetzt hat er mit Thronfolger ein neues Album rausgebracht und das ist in meinen Augen bis dahin das beste Straßenrap-Release des Jahres. Weil er es jetzt schafft, diese Laidback-Flows und seine ganze Präsenz und so bisweilen auch mit sehr zeitgemäßem, ich will nicht sagen Sound, aber mit einer zeitgemäßen Ästhetik zu verbinden. Mhm. Und da kommen sehr, sehr gute Songs bei raus, wie 38 zum Beispiel oder 38er. Ich bin mir gerade unsicher, wie der Song heißt. Muss ich nochmal eben kurz nachgucken,
38. Wenn
ich jetzt irgendeinen Unsinn erzähle. Der heißt einfach nur 38, ne? Mhm. Genau, richtig. Und dann gibt es noch andere sehr gute Songs, wie zum Beispiel Tresi mit Luciano, den ich euch übrigens auch sehr ans Herz legen kann. Da kommt bald ein Album, Eiskalt heißt es. Mhm. Bis um 4 ist ein sehr geiler R&B-Throwback-Song, der Ace-T featured. Mhm. Und der auch ein cooles, also wirklich ein richtig cooles Video, sehr stylisches Video bekommen hat. Also es sind auch gar nicht so viele Songs, 12 Songs nur, aber mir gefällt total die Energie dahinter. Das ist etwas sehr, sehr Rohes, sehr Kraftvolles und gleichzeitig wird die Qualität eben nicht vernachlässigt. Deswegen, Kalim Thronfolger, sehr zu empfehlen auf jeden Fall.
Okay, ich meine, ich habe jetzt die Platte nicht gehört. Ich finde es nur beeindruckend, was da jetzt schon für ein Line-Up an Features irgendwie da rumhechtet. Ja,
das ist doch nicht mal alles. Trettmann ist da noch mit drauf, Bowser ist da mit drauf, Maxwell von der
187-Straßenbande. Jesus, ja. Ja, es ist schon okay, versuchen ihn da aufzubauen. Aber okay, ja. Thronfolger Kalim. Schön. Ja, die Ausbeute in Sachen Rap war wirklich ein bisschen eng. Ich konnte es mir nicht antun. Ich habe diese Show von Prophets of Rage im Kopf gehabt von Rock am Ring und nee, so keinen Bock gehabt. Das ist so.
Ich habe mir das auch nicht angehört, du.
Sorry. Es ist vieles ist schön gewesen, aber irgendwann kann man es. Nein. Also ich war schockiert über die Qualität der Show bei Rock am Ring. Es war wirklich schlimm, wie sie versucht haben, irgendwie nochmal Testify von Rage Against the Machine darunter zu beten. Und es war wie ein schlechter Kinderfasching. Nee. Alter Fadding. Naja, dann doch lieber mit Schönem weitermachen. Mit schönen Platten, die einem auch ein bisschen die Kälte verschwinden lassen. In diesem Spätsommer, wie du es, glaube ich, bei uns bei WhatsApp genannt hast.
Oh ja.
Yeah. Wie wäre es mit den Shoutout-Louds? Ease my mind.
Ja, ich war total überrascht, Kotaro.
Warum?
weil ich diese Band halt kenne, noch von früher, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber doch von
ja, von früher, oder? Von fucking früher. Die sind halt eine dieser Indie-Lieblingsbands aus dem letzten Jahrzehnt.
Please, 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 nicht wahr?
Genau, Tonight I'm Gonna Leave It. Ja, ewige Songs
sind das. Das waren alles so Songs, die ich total geliebt habe damals. Und dann habe ich mich aber nicht weiter für die interessiert. Mhm. Und jetzt habe ich Ease My Mind gehört und bin total begeistert. Das ist so richtig schöne Fenster-Runter-Musik ohne Werbekitsch und Klischees. Irgendwie geil, so ein bisschen entspannt, nicht mehr so energisch, gitarrenlastig. Also schon gitarrenlastig, aber nicht mehr so schrammelig. Rock ohne Indie.
Okay.
Aber beides stimmt so auch nicht. Ja, egal, erzähl du mal.
Sie machen hier schon so ein bisschen auf. Da geht stilistisch mehr als nur irgendwie Indie. Das war übrigens auch schon beim letzten Album 2013 bei Optica war das relativ ähnlich. Die haben
das
da
habe ich dann auch gemerkt, ja.
Walking in Your Footsteps von der Platte ist immer noch einer meiner Lieblingssongs der letzten Jahre. Ist riesengroß, das Ding. Ease My Mind, wie du schon gesagt hast, wirklich, das ist einfach schön anhörbare Musik. Mittlerweile, also die ganze Band hat mittlerweile auch Familien gegründet, haben eine Band eine Weile ruhen lassen, 4 Jahre Pause zwischen der und der letzten Platte und sich dann der Welt ausgesetzt. Das sage ich so groß, weil der Gedanke hinter Ease My Mind ja war, sich nur der Musik zu widmen, die komplizierte Welt auszuschließen. Und wenn wir die Tagesnachrichten angucken, dann ist das auch verständlich. Es klingt halt auch genauso, so wie diese Platte losgeht, ne? Sänger Adam Olenius im ersten Song, This is just the beginning. Und dann ist man sofort wieder drin. Liegestuhl nach hinten klappen und dafür lässt er sich auch 5 Minuten Zeit, um das Ganze einwirken zu lassen. Das ist so schön. Aber ich hatte die Shoutout-Laws immer ein bisschen anders in Erinnerung, glaube ich, als du. Ich hatte sie so als diese Hippie-Maschine, diese vernebelte Hippie-Maschine hatte ich sie immer im Kopf. Mhm. Die sind immer so ein bisschen happy und ein bisschen Walla-Walla-Kleider im Kopf. So haben sie sich für mich auch immer angehört und so tun sie es auf Ease My Mind erst recht, finde ich. Also es schwirrt praktisch immer so ein einlullendes Synthi im Hintergrund mit. Und für dich war es nicht nur Indie, ne? Oder wie?
War es für dich auch mehr? Was habe ich denn gesagt? Nee, ich habe gerade gesagt Indie-Rock ohne Indie, aber das stimmt ja gar nicht. Nee, es ist nämlich, ja, das, was du gerade beschrieben hast, dieses Einlullende, dieses flächige, was ja weder Pop noch Rock ist in dem Sinne. Es hat so was Ätherisches, Beschwingendes, Benebelndes. Das finde ich irgendwie geil. Also es fasst für mich sehr schön die Stimmung des Spätsommers / Frühherbstes zusammen.
Ja. Man kann mitschwelgen, auf eine Art.
Ja, genau. Und das haben lustigerweise ja noch ein paar andere Platten diese Woche oder den letzten beiden Wochen.
Ja.
Zum Beispiel Ariel Pink, das Dedicated to Bobby Jameson Album. Ich muss sagen, Ariel Pink ist nicht so richtig meins. Das ist ja immer so die 70er als Gemischtwarenladen, an dem hier mal eine Schublade aufgezogen und da wieder ein Schränkchen aufgemacht und sich was rausgeholt wird für die Musik. Insgesamt klingt mir auch das Album jetzt ein bisschen zu verkifft und LSD-ig. Ja. Aber es eint, es ist auch da wieder so ein Ton, also im wahrsten Sinne des Wortes, also ein musikalisch als auch ein farbiger, finde ich, beim Hören. Besser machen das aber, oder macht das DuckTales. Kennst du die DuckTales oder den?
Die kannte ich davor nicht, nee, oder ihn.
Ach was.
Okay. Nee, DuckTales hat mir nichts gesagt.
Zufall irgendwie mal, ich weiß gar nicht genau, wir haben ja in der Specs über die berichtet, glaube ich, da hatten wir einen Song auf der CD oder so. Und zwar steckt dahinter Matt Monodanial, oder wie der heißt, von Real Estate.
Ach, okay.
Ja, schön. Genau.
Real Estate hat der, positiv eben,
also Real Estate, genau, und der hat aber auch viel Kram gemacht mit One of Tricks Point Never oder The Skaters. Also eher so Drone-Kram, mhm, dann auch. Aber kann eben auch so locker runtergezockten Indie-Rock mit Psych und 60s Anleihen und Falsettgesang. Und ich bin damals eben über, ich glaube, das Album hieß damals The Flower Lane, mhm, bin ich zu der Band gekommen. Und dann kam danach nochmal ein Album, St. Catherine hieß es, auf dem er sich so ein bisschen mit seiner katholischen Erziehung auseinandergesetzt hat. Und jetzt eben dieses Album Jersey Devil. Und einfach super schöne Spätsommermusik zum Zudecken. Das ist wie so eine sanfte, leichte Decke aus Laub, die man über sich, in die man sich einmummeln kann.
Geil. Und dann hat man so aus Versehen so einen kleinen Igel aufgedeckt und kann dem Hallo sagen. Hallo, Herr Igel.
Genau. Igel sind übertrieben laut, ne?
Echt?
Die, wenn die essen, dann schmatzen die total laut. Und die haben, was ich auch nicht wusste, aber die haben voll die harten Füße. Also wenn die so über den Asphalt laufen, ich sehe abends, wenn ich mit dem Hund rausgehe, des Öfteren mal Igel, jetzt gerade auch wieder, die dann so von einem Auto zum nächsten huschen oder vor unserem Hund flüchten. Und die sind richtig laut, so tak, 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 tak. Denkt echt? Man immer gar nicht. Man denkt immer so, die hovern so über den Boden. Ne? Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Die stark sind richtig mit ihren Beinen.
Ja. Also wenn du ein bisschen besoffen bist und ein Igel läuft hinter dir her, dann wäre das quasi als würde jetzt hinter dir irgendwie eine hochbehackte...
Jemand Stelzen dich, oder das.
Ja, genau. Eine hochbehackte Drag Queen zum Sprungkick ansetzen, quasi.
So ein bisschen, genau, so
verstehe.
Ein bisschen ist das so.
Dabei war es ein Igel.
Wichtig auch, liebe Leute, Igel nicht anfassen, ne? Weil die nämlich unfassbar viel Gezier in ihren Stacheln drin haben.
Awesome. Sie sind quasi eine Welt auf vier Füßen. Der Igel hat solches. Wie sind wir zu...
gute Frage. Ach so, wegen dem, weil ich gesagt habe, man kann dazu einen Laubengel machen, um sich da zudecken. Ne? Genau,
richtig. Also egal, ob ihr Laubengel macht oder mit Igeln parliert, DuckTales, ein Jersey Devil ist wirklich so ein schönes, und das ist auch wieder nicht negativ gemeint, Nebenbei-Hör-Album. Mhm. Mhm. Und es fordert nicht viel Aufmerksamkeit ein. Und das setzt es ein bisschen ab von Ease My Mind, von den Shoutout-Lots. Denn das Einzige, was ich an der Shoutout-Lots-Platte schwierig finde, ist, dass es dieser Eskapismus, den sie ja irgendwie so aufziehen, derweilen lang gut geht, aber man dann doch irgendwann wieder genug von der heilen Welt hat. Also da gibt es diesen einen Song, ne? Oh, oh. Und der ist ja genauso benannt, wie diese Folk-Gang-Shouts klingen. Was eine Weile lang überall war. Oh, 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 wie auch immer. Und dann heißt der Song auch noch so. Und dann war, ja, okay, jetzt ist auch okay. Jetzt ist auch mal gut. Bis dahin hat man schöne Sachen erlebt. Ne? So, das Schlagzeug zieht auch mal an, wird groovy im Song Porcelain. Dann gibt's so ein, dann guckt so ein bisschen der schnurrbarttragende Yachtrock-Captain um die Ecke in White Suzuki. Also es ist alles sehr, sehr schön. Ich musste gerade noch mal auf die Shoutout-Loads eingehen, weil die mich auch so ein bisschen beschäftigt haben. Da ist die Platte von DuckTales, also nicht DuckTales wie die Comicserie, sondern wirklich Entenschwänze, Duck und Tails, verdaubarer.
Ja. Du hast gerade schon von Musik gesprochen, die man so nebenher hören kann. Davon gibt es diese Woche noch viel mehr. zum Beispiel Nox Fortune mit Paradise.
Ja.
Das ist so ein Typ, der aus Chicago kommt und schon produziert hat für Joey Purp, für Eye Drops zum Beispiel, oder auch für Just Like the Movie von Kami. Und eben auch, also sind alles so Chicago-Leute, die man kennt, wenn man sich da so ein bisschen mit der Musik beschäftigt, dann und wann mal, was ich ab und an gerne tue, weil in letzter Zeit aus Chicago wirklich extrem schöne vielschichtige Sachen gekommen sind. Mhm. Vor allen Dingen kennt man ihn aber auch, weil er auf Coloring Book von Chance the Rapper mit drauf war und zum Beispiel den Song All Night eben
der hat die Hook gesungen,
vollkommen ne? gemacht hat. So, ja, genau, ja. richtig, der hat die Hook gesungen. Und jetzt hat er ein Solo-Album gemacht, auch sein Debüt eben, und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Beatles und ein bisschen Beat, würde ich sagen. Mhm. Also schon Gitarren, Flächen, so Zeugs und dann eben aber auch klassisches Drum-Looping. Und das hört man auf dem Album total gut, weil zum Beispiel Strange Days ist eher so Fly-Low, Beat-Geek-Spirit. Und dann aber Stars wiederum ist eher so Indie-Schmindy-Lo-Fi-Kuddelmuddel. Und Stun ist dann wieder nochmal mit Joey Purp, ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack. Und ja.
Ich will das als Genres im Plattenladen. Ich will das einfach, was war es? Indie-Schmindy-Kuddelmuddel. Ich will einfach
Lo-Fi-Kuddelmuddel.
Lo-Fi-Kuddelmuddel. Genau. Ich will einfach in den Plattenladen reingehen, rechts in die Ecke und dann steht da so Indie-Lo-Fi-Kuddelmuddel. Indie Schmindy Lo-Fi Kuddelmuddel. Wie geil. Ja, ich würde alles tot kaufen aus der Ecke.
Vielleicht mache ich mal eine Playlist, die so heißt.
Wie geil.
Das wäre wirklich mal eine gute Idee. Das mache ich. Das ist nämlich jetzt dann, das ist jetzt dann mein Ansporn dafür. Ich mache das.
Super.
Das Album hat für mich so eine total orangene Farbe. So orange wie, was habe ich hier stehen? Genau, wie der genau zur richtigen Uhrzeit untergehende, die genau zur richtigen Uhrzeit untergehende Herbstsonne. Und wenn wir schon dabei sind, dann mache ich eine schnelle auch Werbung für Healy mit dem Album Sublux. Mhm. Das ist schon im Juni rausgekommen. Das ist ein Typ aus Memphis, der ist irgendwie 24 und hat ein super Album gemacht, das sich gleich, also da ist wirklich irgendwie alles mit drauf. Ich habe so ein paar Interviews mit dem gelesen, der hört Neil Young, aber der hört auch Lil Wayne und mag irgendwie auch Scott Storch, aber auch Kings of Leon und das alles zusammen ist so ein geiles Schlafzimmer-Singer-Songwriter-Album, was klanglich in eine ähnliche Richtung geht, wie auch dieses Paradise-Album von Nox Fortune. Mhm. Und vielleicht, das ist nämlich auch noch das Ding, dass der auch von Acid Rap, von Chance the Rapper total beeinflusst worden ist. Vielleicht eint das diese beiden Leute auch. Also, das finde ich eh total spannend, eine schöne Entwicklung. Leute, die sich noch gar nicht mal mehr entscheiden wollen zwischen MPC und Gitarre und genauso viel Rap wie Indie hören und daraus irgendwie so eine ganz eigene Klangästhetik zaubern. Also so ein bisschen am Computer Sachen zusammenschieben und dann mal wieder irgendwas mit was Handgemachtes mit da reinschmeißen. Ja. Kann ich euch sehr empfehlen auch.
Als hätte er sich zwischen zwei Joints schnell hingesetzt, ein paar Spuren eingedödelt und sich dann wieder seiner Xbox zugewendet. Ne? Also so klang für mich Nox Fortune und Paradise.
Ja.
Das ist so schön entspannt. Also die R&B-Soul-Platte, die euer strubbeliger Home-Recording-Ableton-Buddy immer mal machen wollte und jetzt nicht mehr machen muss, weil Nox Fortune sie jetzt schon gemacht hat. Das ist also dieses Ding, ne, von wegen hier kurz mal ein paar Spuren eingedödelt, klar, das ist natürlich Bullshit, aber ich glaube schon, dass der schon eine ganz genaue Idee hat, wie er irgendwie klingen will und Sachen, die er cool findet und umsetzt. Aber er gibt einem eben so dieses Gefühl, dass er hier ohne Mühe, aber dafür mit viel Kreativität, mit viel auch kindlicher Spielfreude so geile, entspannte Jams hinkritzelt. Also das ist so ein spielerisches Gefühl, das der einem gibt. Genauso bunt, wie dann auch das Cover aussieht, ist das so mit so einer Leichtigkeit hingemacht. So teilweise Sachen, die so nach Dreamwave klingen, dann wieder wird soulig, so klassisch R&B und dann zurückgenommen. Dann plötzlich dieses Video schon gesagt hat, Beat und Beatles. Ich habe da irgendwie Beach Boys rausgehört. Also eine wirklich schöne Platte.
Mhm. Absolut.
Hat manchmal Tendenz, ein bisschen zu zerfasern, aber auch da muss man nicht genau genug hinhören. Oh Mann. Healy habe ich nicht gehört, leider. Muss ich mir auch noch aufschreiben, dass es schön ist.
Sehr zu empfehlen.
Wow. Oh Mann. Das ist also der Sound gerade.
Das ist gerade der Sound.
Das ist gerade der Sound. Andere Bands wie Fucker Hard Let's Dance haben vor ein paar Jahren den Sound bestimmt. Beziehungsweise bestimmt ist falsch gesagt. Sie haben den bestimmenden Sound aufgenommen und was Schönes Eigenes daraus gemacht. Aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Fuck Art, Let's Dance. Sagen die dir was?
Ich fand den Namen immer scheiße, deswegen habe ich es mir nie angehört.
Ja, das ist deren Problem. Das ist leider ein Problem. Ich hatte letztens einen Moment, als ich deren T-Shirt auf einer Demo getragen habe und überall waren Kameras und dann über riesengroß Fuck Art, Let's Dance auf der Migranten gegen Terror Demo in Köln an. Das war ein bisschen lustig.
Super.
Die neue Platte von den Forward Future. Sie haben wenig an ihrem Grundsound geändert. Fuck Art, Let's Dance, wenn sie euch überhaupt nichts sagen. Es ist groovy Indie Disco. Quasi.
Ja.
Tanzbar, die Betonung liegt auf der Tanzbarkeit. Sie kommen aus Hamburg. Und Forward Future, sie machen jetzt quasi Groovy Indie Disco 2017 als Vorwurf gegen die mittlerweile zu Hause Bleibenden, die damals noch auf Partys gegangen sind. Der hippe Sound von vor 10 Jahren, wenn ihr euch von sowas eher abgeholt fühlt als vom Rest, der heute halt eben geil ist. Also wenn ihr eine Nox Fortune hört und euch fragt, was soll das? Fuck Art, Let's Dance, Forward Future bringen einen Sound, den ihr vielleicht schon mal gehört habt aus zum Beispiel Zeiten, als Block Party ihre dritte Platte rausgebracht haben, wo alles ein bisschen mehr Disco-mäßiger war und weniger Indie. Das Schöne an Fuck Art, Let's Dance ist aber auch eigentlich ihre Eigenständigkeit, liegt größtenteils an ihrem Sänger Nico. Der hat schon ein sehr eigenes Organ und jetzt auf der Platte geht er teilweise schon an die Nervgrenzen, zum Beispiel bei der Single Übersleep. Da fragt man sich schon, okay, was hat dich eigentlich jetzt gerade in die Eichel gestochen? Aber okay. Sie sind eigentlich so eine klassische Four-to-the-Floor-Band, haben Elektro-Elemente mit bei und genau das haben sie jetzt weitergeführt. Nur ist mir aufgefallen, als großer Fan ihrer ersten Platte vor ein paar Jahren, sie haben an Leichtigkeit angebüßt. Es klingt alles viel schwerer, es klingt irgendwie bedrückender. Was man jetzt grob gesagt und auch nur spekulativ verstehen kann, also dass man als junger, alternativer Mensch in Hamburg lebend gerade nicht die luftigsten Zeiten durchmacht. Das haben wir ja kürzlich gesehen. Passenderweise haben sie Krawalle auf ihr Plattencover gebracht. Bloß ist das eine Demo in Berlin gewesen von 1982. Und was ich gedacht habe jetzt bei der neuen Platte Forward Future, irgendwie hat es sich angefühlt, dass sie einen Schritt zurück gemacht haben, was das Songwriting angeht. Jetzt zum Vergleich zu Platte Atlas, zum Debütalbum von vor 3 Jahren. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher, ob die Ideen wirklich unausgereifter sind oder ob ich einfach nur die tolle, luftige Stimmung von Atlas vermisse. Es ist ein bisschen ein zwiespältiges Album, steht insofern eigentlich schon ganz passend, glaube ich, für das, was Indie-Disco oder Indie-Pop jetzt gerade ist, nämlich vollkommen in der Luft hängt und nicht wirklich klar, wohin eigentlich. Diese Stressigkeit oder diese Spannung hört man der Platte an. Aber wer darauf steht, dem sage ich, sollte auf jeden Fall der Platte eine Chance geben, weil nach ein paar Durchgängen finden ein paar Songs einen schönen Drive und man findet wieder rein. Ich glaube, das Problem häufig ist, dass man nicht mehr reinfindet, weil man viel anderes mittlerweile hört.
Ja.
So, für dich war die Platte einfach zu. Ich glaube, hast du sie gehört?
Nee.
Nee, muss auch nicht. Juti. Nee. Wir machen euch ein paar schöne Anspieltipps rein, zum Beispiel All We Need, das ist ein großartiger Song, der auch wieder so ein repetitives Ding hat im Hintergrund. Könnt ihr euch freuen auf die neue Playliste? Meine Güte.
Oh ja. Ich habe aber auch noch ein paar Sachen gehört.
Mhm.
Zum Beispiel habe ich noch gehört, was ich euch sehr empfehlen kann, Existence Problem von Marius oder Marius wahrscheinlich sogar eher. So ein 21-jähriger Norweger, der auf Pelican Fly veröffentlicht. Das ist ein Label, bei dem früher auch Cashmere Cat unter Vertrag stand, bevor er dann zu Lucky Me gegangen ist und dieses Label wiederum als Sprungschanze genutzt hat, um quasi in den Mainstream zu düsen. Und das Schöne ist, also das, was man jetzt nicht mehr hat, weil Cashmere Cat eben nicht mehr solche Musik macht, das hat man jetzt in Marius irgendwie wieder gefunden. Sprich, so ein bisschen Trap, ein bisschen R&B, ein bisschen Jersey oder Baltimore Club. Einfach geil zusammengemengt und durch den Fleischwolf gedreht. Es sind nur 4 Songs. Einer ist auch eher so ein etwas uninspirierter Hip-Hop-Loop, aber die anderen 3 mag ich total gerne. Die sind richtig breitband mit Lücken für filigrane Spielereien. Existence Problem von Marius. Richtig nice.
Ja. Kann ich gar nicht viel weiter drum sagen, außer genau das. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Es knallt gut und es klingt einfach sehr frisch. Kann man sich sehr gut geben.
Auf jeden Fall. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist, ich spreche halt nur Empfehlungen aus, Kotaro. Merkst du das?
Doch nicht so viel Schlechtes.
Ja, stimmt eigentlich, ne? Akira und P-Flex.
Ich wusste, dass du es bringst.
Ja, natürlich.
Ich habe das Ding gehört und dachte so, ah ja, okay, das ist Jan Wehn, macht sich gerade eine Flasche Wein auf Musik.
Okay, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Das ist sehr gut umschrieben. Also ich muss gestehen, ich habe das Album jetzt noch nicht so übertrieben oft gehört. Ich finde es aber echt ganz gut. Das sind Leute aus der Schweiz, ein Künstlerkollektiv aus der Schweiz, die jetzt bei Live from Earth unter Vertrag sind, die ja schon Young Horn groß gemacht haben und auch Rin groß gemacht haben. Sehr neblige und flächige Beats mit so Synthesizer-Spitzen, teilweise auch sehr, sehr kalt. Viel artifizieller, als man sich das jetzt vorstellt, wenn ich das so daher sage. Es ist eher so Bones und Corbin oder Young Krillin als El Guni oder Young Horn. Also da ist eine gewisse Schwere ist da drin, eine gewisse Schwermut, auch ein bisschen was Rätselhaftes, würde ich sagen, was sicherlich auch daran liegt, dass die Sprache auch eine andere ist, weil die kommen ja aus der Schweiz und das war irgendwie auch klar, ne? Diese Sachen, die jetzt, diese Art von Musik kam aus Deutschland und aus Österreich, es war nur eine Frage der Zeit, bis eben aus der Schweiz auch mal jemand kommt und diese Art von Musik macht. Und das machten jetzt eben Akira und P-Flex nun zusammen mit einem Beat-Produzenten, dessen Name mir leider gerade entfallen ist, Entschuldigung.
P-Flex?
Und nee, das ist noch jemand anders, der da noch mit in dieses Kollektiv reingehört. Mhm. Aber finde ich ganz cool, kann man sich auf jeden Fall mal anhören.
Babylon, also. Von Akira. Ja, schönes
und
Ding.
Und P-Flex.
Und P-Flex, wichtig. Ja, das Einzige, was ich mir da aufgeschrieben hatte, war, ja, Keta Trap. Okay.
Oh, das ist interessant, ja. Das ist sowieso auch interessant, weil ich mit solchen Drogen oder generell mit Drogen überhaupt nichts im Hut habe und trotzdem die Musik immer sehr interessant finde.
Ja. Sagen wir so, ist gesünder.
Ja, glaube ich auch.
Wir wünschen euch erstmal einen gesunden Apfel an dieser Stelle. A Little Something mit einer etwas kürzeren Folge als sonst. Ich glaube, wir haben jetzt 1,37 gerissen an der Stelle. Kann es sein? Nein. Auf jeden Fall ein bisschen kürzer als sonst, aber immer noch mit sehr viel Liebe. An dieser Stelle möchten wir euch erstmal danken fürs Zuhören. Und zum anderen kurz mal sagen, wir haben ja in der letzten Folge schon den neuen Patreon-Patronen gedankt. Den 5-Dollar-Patronen, aber das war alles ein bisschen unspektakulär. Ich würde sagen, es ist wichtig, an der Stelle den Leuten Gebühren zu danken, und das tun wir an dieser Stelle mit, bevor wir Tschüss sagen, mit diesem folgenden kleinen Bit.
A Little Something bedankt sich bei allen neuen Patronen. Diese hier spendieren uns jeden Monat eine Dönerklatsch im Wert von 5 Dollar. Florian Groche, du geiler Typ. Daniel Dünchem hat alle Varianten seines Nachnamens schon gehört. Tüncher, Dünchen, Düne, Dünchdorf, Dünder. Andreas spart sich Daniel Stress und gibt uns keinen Nachnamen an. Julian Trippe, sein Geld gibt er uns aus Mitleid. Mario Frankfurter kommt eigentlich aus Hamburg, aber das lassen wir durchgehen. Nico Weitzel, er wurde mit einer Flasche Sriracha in der Hand geboren. Wollt ihr uns unterstützen und euren Namen hier hören? Dann plätscht 5 Dollar bei patreon.com/a little something.
So, sei den Menschen erstmal größtenteils gedankt. Jan, ich danke dir für deine Zeit.
Ja, Kotaro, ich danke dir und ich danke natürlich auch unseren Patronen. Vielen lieben Dank, dass es euch gibt und dass ihr Lust habt, uns zu unterstützen. Das ist wirklich ganz toll.
Hervorragend das. Ja. Euch erstmal eine schöne Woche. Und wir hören uns im Oktober mit einer neuen, wundervollen Folge dieses Podcasts der Liebe, Called A Little Something. Jan Wehn.
Kotaro Dürr.
Tschö.
Tschüss.
And it goes a little something like this.
A little something like this.
And it goes a little something like this.